Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der wenigstens noch wohin fährt, wo es was zu fotografieren gibt, mir so freundlich ist, von den Dingen zu erzählen, die er fotografiert hat. Hallo Chris.
Hallo Holger. Ab und zu fahre ich dahin, wo es sich lohnt, ja.
Ich war ja in Irland gewesen.
Das ist doch auch toll, fotografieren.
Ja, eigentlich.
Du kennst das alles schon, oder?
Nee, aber das ist so, also wir waren halt im Süden, im County Cork. In einem Ort, oder naja doch, in einem Ort namens Artfield, da gibt's nix, außer einem Pub.
Das
Pub gibt's ja überall.
Ist aber auch schön.
Und der nächstgrößere Ort hieß Clonakilty, da gab's einiges, auch sehr schön, können wir auch essen gehen und sowas alles. Da bist du aber eine Viertelstunde gefahren und das Wetter war die ganze Woche, die ich da war, so absurd geil, dass wir praktisch nur am Strand gelegen haben. Also wir haben nichts gemacht. Irgendwie Badeurlaub in Irland, muss man auch erst
mal. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die tiefe Depression, dass du das alles schon 5-mal gesehen hast.
Nee, überhaupt nicht, aber das war wirklich so, also das bisschen, was ich gesehen habe von Irland diesmal, war halt im Wesentlichen grüne Wiese, grüne Wand. Das ist ja so das, was man in Irland sowieso schon sehr viel hat. Und der Rest war halt Strand. Und die Strände, da sind ja jetzt nicht so voll wie am Ballermann oder sowas und auch nicht so bunt, sondern du bist dann an so einem Strand in einer Bucht, da sind halt noch 20 andere Leute und die verteilen sich großflächig, so dass ich im Wesentlichen meine Zeit damit verbracht habe, fremde Leute mit langer Brennweite am Strand zu fotografieren.
Oh, das könnte auch falschen Hals geraten.
Das stimmt. Und man kann es jetzt halt auch nicht so herzeigen, sondern es ist halt irgendwie.
Dieses Irland ist ja eh wettertechnisch, also ich kenne so gerade so diese Atlantikküste, da ist ja unglaublich, was da teilweise wettermäßig abgeht, also auch fürs Fotografieren.
Ja, aber nee.
Wir hatten das aber auch mal, ich war mal mit Moni für mehrere Wochen in Irland, so richtig Urlaub. Mhm. Und da hatten wir tatsächlich überall, in jedem Ort, wo wir waren, wir sind tatsächlich so hier 3 Tage, dort 3 Tage, so ja. Einmal rundrum quasi. Und in jedem Ort, in dem wir waren, war das Wetter geil. So ganz untypisch eigentlich, weil das Grün kommt ja irgendwo her dort. Und wir haben dann immer so ein Selfie, so ein Sonnenselfie geschickt mit Hello so und so, Ortsname, we brought you sunshine, you are welcome.
Ja,
ja. Ja, also das war tatsächlich, die Sonne ist uns quasi hinterhergefahren. Das
auch
war
nett.
Total nett.
Ja, mich hat das Ganze jetzt so ein bisschen irritiert mit dem Wetter mal wieder, aber ich bin ganz froh. Also ich bin halt schön knackig braun zurückgekommen, habe auch einen fetten Sonnenbrand gehabt.
In Irland.
Genau. Ich habe dir jetzt mal meinen Link zu meinem Irland-Album geschickt. Ich habe einfach, das war jetzt schön. Das dritte Mal, dass ich in Irland war. Also ich pumpe das einfach alles in ein Album. Tatsächlich fängt, also alle Bilder, die ich von diesem Urlaub herzuzeigen habe, die beginnen bei Red Strand Beach. Red Ganz Strand. Runter scrollen.
Ach so, also ich, ach so, ah.
Okay, also okay, wirklich, alles klar. Ich hab nichts zum Zeigen dabei gehabt.
Ja. Ja. Trotzdem schön. Also ja. Allgemein ist es einfach schön.
Es ist sehr, sehr schön. Und diese Stadtaufnahmen, die du da siehst, ist so eine Miniaturstadt. Das ist so die Attraktion in Clonakilty.
Oh, okay.
Model Railroad Village, genau.
Okay.
Und da fahren da noch so kleine Züge in der Gegend rum. So tut, tut. Das ist halt alles.
Was man nicht alles im Urlaub tut. Ah, ist ja schön. Ja, ich war auch weg.
Wo war er denn?
Im wilden Kirgisien.
Aber warte mal, ich hätte doch, bevor wir da hinkommen, vielleicht doch noch eine Frage zu Irland. Was tun, wenn es wirklich keine ordentlichen Motive zum Fotografieren gibt? Nicht fotografieren.
Naja, na gut, das ist das eine, klar. Das andere ist natürlich, dass die Motive sind ja auch so ein bisschen in deinem Kopf, ne? Also das, was du da siehst, das ist ja quasi auch deine Aufgabe, da zu sehen, was es da ein Motiv gibt und wie du es zeigen. Also genau diese Fotos, die du jetzt gepostet hast, zum Beispiel das eine mit diesem komischen kleinen Kiosk da, dieses Loasis oder Loasis.
Midnight at the Oasis, genau.
Finde ich total geil, weil das ist irgendwie so.
Das war das Spektakulärste, was da auf dieser Insel zu fotografieren war.
Das hat so was Absurdes, dieser geschlossene Kiosk, oder ist es ein Camp, ist es ein Trailer?
Das sieht aus wie ein Bütchen irgendwie.
Aber so ein Bütchen mit da, dass er quasi in der Mitte vom Nichts steht, finde ich geil. Weil das einfach so eine gewisse Absurdität ausstrahlt.
Vielleicht also, reicht ja auch ein Bild, kann ja auch sein.
Manchmal auch. Du hast ja das Auge, ne? Also ich, wenn ich mir so deine Flickr-Ströme anschaue, da sind ja immer wieder so Sachen drin, die so eine Absurdität zeigen.
Mhm.
Und das finde ich cool. Also mir persönlich gefällt das. Dieses No Parking mit dem Schiff daneben ist doch geil.
Eigentlich ja, ne?
Ja. Ist ja. Total geil. Also ja.
Vor allem witzigerweise ist das natürlich auch die guten Fotos. Also diese Fotos habe ich natürlich alle wieder mit dem iPhone gemacht und nicht mit der Mühle, die ich mit
und?
Trotzdem frustrierend oder irritierend.
Naja, nee. Nein. Ich meine, die Plattitüde, ne? Die beste Kamera ist die, die du dabei hast.
Ja.
Und ich sag mal, wenn ich mir dieses No-Parking-Ding angucke, das hätte ich jetzt mit der dicken Spiegelreflex auch nicht anders fotografiert.
Ja, eben. Ja.
Also mit der gleichen Schärfentiefe. Die Farben finde ich schön, weil das so in sich so blau getönt ist. Also mit verschiedenen Blautönen dann vom Bildschnitt her. Ich sehe nichts, was man da mit einer großen Kamera hätte besser machen können.
Ja.
Tja.
Nun denn, also du warst in Kirgisien. Kirgistan. Wo ist denn, gibt's da überhaupt einen Unterschied?
Nee, also Kirgistan ist... wir hatten da so ein paar Kunden dabei, ne, so ein paar Leute, die mitgereist sind, und da ist dann tatsächlich von den Amis kam da so, ja, das ist one of the Stans, also die Stan-Länder,
Kirgistan, ach so, Stan.
Kasachstan, okay. Tadschikistan, Usbekistan und so weiter.
Mhm. Türkistan.
Und das hat tatsächlich, je nachdem, wo du herkommst, hat es ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein Geschmäckle, ne, das wenn da ex-russisch, ne, frühere UdSSR, und speziell bei den Amis hat das halt mittlerweile so ein bisschen so einen komischen Anstrich.
Sinne von Katastrophentourismus machen, oder wie meinst du jetzt?
Nee, im Sinne von, ist nicht ganz sicher da drüben.
Ah, okay,
und alles gefällt. Und außerdem die Russen und da der ist Russe, irgendwie ja auch Afghanistan und Krieg und was weiß ich alles, ne, das ist ja auch ein Stan.
Stimmt.
Ja. Ja, und das ist tatsächlich, bei den Amis ist das irgendwie so einprogrammiert, habe ich den Eindruck. Und der Kirgistan, deshalb, also Kirgisien, Kirgistan oder die Kirgisische Republik, ne, kann man alles sagen. Und wenn ich jetzt hier mit Deutschen rede, dann verwende ich in der Regel Kirgisien, weil ich mag das. Und das ist ein geiles Land. Ich hatte zwar vorher schon so ein bisschen eine Idee davon, wie das dort sein würde, aber wenn du dann mal dort bist und den Guide, den wir hatten, der ist selber Fotograf, der hat uns halt wirklich an Ecken geschleppt. Wahnsinn, also landschaftlich schön, kulturell schön. Da leben irgendwie 16 verschiedene Kulturen zusammen und das ohne Stress miteinander zu haben. Da sind die Kirgisen, also die da ursprünglich waren. Da sind die Russen, die das irgendwann mal in Anführungszeichen befreit haben. Und die leben miteinander und zoffen sich nicht. Mhm. Und das ist also echt, echt interessant. Vor allem, wenn du dann auch so mit den Leuten redest. Also wir waren so, unser Guide hatte für eine diese Ecken für uns so ein Model organisiert. So klassisches hier Model mit irgendwelchen fancy Klamotten, und da war dann auch noch ein Modedesigner dabei, der das Zeug designt hat, und mit dem habe ich mich unterhalten, und der meinte so ganz lapidar, wenn ich mir hätte aussuchen können, in welchem dieser Stans ich geboren wäre, dann hier.
Mhm. Weil?
Weil friedlich.
Am wenigsten instabil.
So instabil sind die anderen, glaube ich, auch nicht. Laidback. Die Leute sind total laidback. Also du hast ganz oft so diesen Eindruck, ach nö, passt schon.
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel unseren Veranstalter, der uns da vor Ort quasi die Hotels gebucht hat und so, dann auch mal gefragt, wie ist das denn? Also Kirgistan hat sich ist ein dermaßen schönes Land und vielfältiges Land, was die Landschaften angeht, was die Kulturen angeht und so weiter. Das ist fürs Fotografieren der Hammer. Warum hat Kirgistan nicht irgendwie noch einen Slogan?
Ja.
Weißt du, wenn du nach Bhutan fährst, dann ist es Bhutan Kingdom of Happiness.
Okay.
Oder Land of the Thunder Dragon oder sonst was. Also Länder, die machen ja so aus Marketinggründen manchmal So ja,
sieht man, oder sieht man ja auch bei uns hier einfach. In Deutschland an der Autobahn, wenn man die Bundesländer wechselt, wo man sich immer so schämt.
Richtig, korrekt. Und dann guckt er mich an und meint, ach, geht auch so.
Geht, oh, ja, läuft.
Es sind ein paar weniger Leute, die kommen, aber ist schon
mal. Aber kann also man mal, Kirgisien, Slogan ist, läuft.
Läuft, genau. Und das ist tatsächlich so, das ist so ein, also so völlig unterschätzt. Da lebt ein Teil in der Stadt, Bishkek, die Großstadt. Da hast du noch ganz viel so alte Sowjetarchitektur. Auch das ist so ein Zeug, ne? Da stehen halt die Lenin-Statuen noch rum. Weil, oh, lass mal stehen, stören auch nicht. Ne?
Haben die Vögel was zum Sitzen.
Genau, das ist ungefähr. Und also das ist einfach eine sehr westliche Stadt, so vom Gefühl her. Obwohl halt noch sehr viel so sowjetische Überbleibsel da sind. Und dann hast du dann das Land. Und das Land ist halt einfach, du hast da irgendwie 5, 6 unterschiedliche Klimazonen. Das geht von grünen irischen, ich habe dir gerade mal den Link zu einem Fotoalbum in den Chat getan. Das geht von grünen, rollenden Hügeln, wie du sie eigentlich so in Irland findest, über irgendwelche Steppen, Landschaften, über alpine Landschaften, die haben da 7000er um das Land rum
quasi. Und anscheinend gibt es auch einen Strand.
Es gibt Strände, es gibt es gibt rote Sandsteine wie in Utah in den USA. Du hast so wirklich so alles durch die Bank weg. Auf dem Land ist tatsächlich noch extrem ländlich, also die leben mit der Natur, die haben Pferde und Ziegen und Schafe und Kühe und jeder kann reiten, so gefühlt, weil die machen dann tatsächlich eben auch viel zu Pferd. Das Pferd ist da tatsächlich das Transportmittel auf dem Land, der Ein-Personen-Transporter. Mhm. Also es fühlt sich gut an da.
Ja, ich lese auch gerade, das politische System des Landes wird als teilweise frei bewertet, in der Wikipedia steht es. Damit gilt es immer noch als das freieste politische System innerhalb Zentralasiens.
Ja, ja, ja. Also und ich habe so ein Video mal gefunden auf YouTube, das kann ich dir bei Gelegenheit dann auch nochmal kurz für die Shownotes geben, das ist so ein YouTube-Kanal, der so über verschiedene Länder redet und die erklärt. Und die erklären dann eben Kirgisistan auch so ein bisschen mit, naja, da sind die, auf der einen Seite ist Kasachstan, das sind die, die Heavy Business machen. Mhm. Und das kleine Geschwisterchen daneben ist dann eben Kirgisistan und die, ja, die freuen sich, dass sie einen großen Bruder haben, der sich ums Business kümmert. Aber sie leben halt so und tanzen gerne und, und haben Adler zum Jagen und leben in Jurten auf dem Land. Und ja, es ist irgendwie, ist cool. Also mir hat's total gut gefallen. So. Wir gehen da nächstes Jahr auch wieder hin.
Das, ah ja.
War quasi auf
Fototour oder zum Urlaub?
Ja, ja. Nee, wieder Fototour. Das ist einfach schön da. Das ist toll da. Also das war auf der Stelle, war das eine Entscheidung, da wollen wir wieder hin.
Ja, cool.
Tja. Was habe ich noch gemacht seither?
Ich habe auch, sonst habe ich nichts Fotos. Doch, ich war auf Rügen ein paar Tage.
Hey.
Stimmt, da gab es auch zwei, drei schöne Fotos, aber eben halt auch nur zwei, drei schöne, weil da ist halt auch nichts. Ne? Halt auch nur Strand und ja, fertig.
Ich überlege gerade, was sonst noch bemerkenswert war seither. Ach ja, in Rotterdam war ich.
Mhm.
Moni hat mich zum Geburtstag zum North Sea Jazz Festival eingeladen.
Oh.
Nur für einen von den drei Tagen, aber. Mhm. Ich wollte immer schon mal Jacob Collier sehen. Das ist ein junger Musiker, der seit ja so in den letzten 7, 8 Jahren eine richtige so eine kometenhaften Aufstieg gemacht hat im Jazzbereich und der hat nie klappen wollen, wenn der mal in der Gegend war.
Ist das ein Festival wie ein Festival? Also so alle Zelten und ständig ist irgendwo Jazz auf irgendwelchen Stages, Bühnen, tralala? Oder ist es eher so über die Stadt verteilt,
Wochenende lang Musik? Nee, in so einem Konferenzbereich, in einem Konferenzzentrum im Ahoy in Rotterdam. Und das größte Outdoor-Musikfestival der Welt.
Mhm.
Die haben an drei Tagen circa 70.000 Besucher.
Das kann was.
Das sind irgendwie geschätzt zehn Bühnen, innen, außen und drumherum, aber alles so auf diesem Gelände quasi. Mhm. Und da passiert es ja dann schon mal, dass du irgendwie bei irgendwo in so eine Halle reinlatschst, weil du gerade nicht weißt, was tun, weil irgendwo nichts Interessantes ist und dann du gerade nochmal irgendwie die Zugabe von Hall & Oates mitbekommst oder so. Also da sind dann auch so eher so nicht-jazzige Sachen auch okay. mit vertreten.
Gab es was zu fotografieren? Nee, ne?
Naja, ich habe die Kamera zwar dabei gehabt in Rotterdam, aber ich habe sie dann tatsächlich nicht mit aufs Festival genommen. Mhm. Also da habe ich so drei, vier Fotos, so ähnlich wie du im Urlaub, ne, so drei, vier genau. Fotos, wo ich sage, ja, die sind gut, die gefallen mir. Aber das waren dann eher so Street-Geschichten. Ja. Wir waren dann, also Rotterdam selber fand ich jetzt von der Stadt her, da ist halt zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg, fand ich jetzt so ein bisschen... So wie Hannover in der Stadt.
Okay, Köln.
Oder Köln. Wir sind da noch einen Tag nach Den Haag und das ist einfach
noch hübscher. Rügen war ganz geil. Also ich hab dir auch nochmal die vier Fotos, die ich gemacht habe. Und das Coole war halt, also
tatsächlich vier Fotos.
Ja, ich habe mir halt
lohnt sich ja fast nicht ein Album dafür zu machen.
Genau, ja, aber weil wir des Öfteren an die Ostsee fahren und das auch in Zukunft des Öfteren tun werden, weil wir fliegen ja nicht mehr. Das war jetzt die letzte Flugreise nach Irland, die ich gemacht habe. Danach ist jetzt Schluss.
Und echt? Komplett? Ja,
fast komplett. Also ich kann nicht garantieren, dass ich nicht beruflich irgendwie mal fliegen muss. Das kommt sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor.
Aber Urlaub nicht mehr?
Nicht für den Urlaub und nur noch, wenn es wirklich nicht anders geht. Und die Schwelle für geht nicht anders, die ist bei mir vielleicht ein bisschen tiefer als bei manchen anderen Leuten. Also zum Beispiel war jetzt Irland so, dass Katrin mit den Kindern, die hatte 3 Wochen Zeit. Die sind mit dem Zug gefahren über London und dann auch noch 2 Nächte in London geblieben und so. Also du bist halt lange unterwegs. Und ich hatte aber nur 10 Tage Zeit. Und wäre ich mit der Bahn gefahren, hätte ich halt 3 Tage hin, 3 Tage zurück oder ja doch, ich glaube, nein, 48 Stunden wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Dann siehst du aber auch echt alt aus hinterher. Das heißt, es ist dann irgendwie 2 Tage hin, 2 Tage zurück, dann wäre ich 6 Tage da gewesen. Und das hätte sich so wenig gelohnt, dass ich dann auch gar nicht hätte fahren können. Oder gar nicht gefahren wäre. Und da habe ich halt gesagt, okay, den Flug, den mache ich jetzt noch, zumal ich noch letztes Jahr schon gebucht habe und bei mir Erkenntnisgewinn und Umsetzung in Alltagsverhalten immer ein bisschen länger dauert auch. Und werde jetzt eventuell Weihnachten nochmal einen Flug machen, von Köln nach Leipzig sogar, weil ich am 26. abends in Leipzig sein will und meine Mutter am 26. Geburtstag hat. Und wenn ich das mit der Bahn mache, muss ich vor dem Mittagessen los. Das ist irgendwie scheiße, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre ich meine Mutter überhaupt noch habe. Das ist so ein bisschen das Ding. Wobei ich selbst da jetzt auch gesehen habe, es gibt sogar eine schnelle Zugverbindung, die zwar recht spät abends in Leipzig ankommt. Also schnell heißt 5,5 Stunden statt 7. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch da mit dem Zug fahren. Und was wir gemacht haben ist, nachdem dieses Jahr 2 Freunde von mir gestorben sind, relativ unerwartet und relativ jung, habe ich so ein Midlife-Crisis-Rappel gekriegt. Ja, tatsächlich, so ein Midlife-Crisis-Rappel gekriegt und habe einen Teil meiner Rentenversicherung genommen und mir von dem Geld einen VW Caddy gekauft mit Campingausbau. Also es ist halt ein VW Caddy in einer Langversion und hinten drin ist halt so ein variables Bett, also eine Bettsituation. Ich habe auch fließend Wasser, ich habe 220 Volt, ich habe einen Gaskocher drin, eine ordentliche Verdunkelung und so. Und diese Bettsituation kann ich aber so abbauen innerhalb von 10 Minuten, dass das ein ganz normaler 5-Sitzer ist, sodass wir mit der ganzen Familie dann damit tatsächlich irgendwo hinfahren können. Und ja, und darum wird es öfter Ostsee geben, vermute ich jetzt einfach mal. Weil das ist dann halt...
Geil.
Also zumal bei meiner Art zu arbeiten ist es halt so, dass ich selten länger als mal 4 Tage frei habe oder sowas. Und wenn doch, dann ist das immer mit großen Mühen verbunden, weil ich wirklich vorarbeiten muss und sowas. Dieses Jahr hatte ich einfach nur Glück, dass ein Auftraggeber für ein Vierteljahr ausgefallen ist. Und ich da ganz einfach...
Was für ein Glück.
Ja, also Glück im Unglück sozusagen. Aber dadurch hatte ich es dann tatsächlich geschafft, ein paar Tage wegfahren zu können, ohne Arbeit mitzunehmen. Und ja, diese Camper-Lösung ist jetzt eben, ja, dem geschuldet, dass wir dann auch einfach mal sagen können, so komm, scheiß drauf, wir haben jetzt beide mal 3 Tage am Stück, fahr mal raus und stellen uns dann irgendwo an den See oder sowas. Darum habe ich es Ostsee genannt, weil ich hoffe, dass ich es öfter an die Ostsee schaffe. Übrigens sehr geil,
Rügen. Das ist schon konsequent.
Also, was?
Das mit dem nicht mehr fliegen, das ist schon konsequent. Könnte ich nicht.
Naja, du lebst davon, ne? Also das ist halt, wenn jetzt irgendwie...
Ja, ich meine, ich mache halt dann die Kompensation so als Zweitbestes.
Das mache ich sowieso. Das mache ich ja sogar fürs Auto. Das mache ich sogar fürs Autofahren und fürs Rollerfahren mache ich das. Und sogar für alles andere auch. Also ich ich kann es mir halt leisten. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich habe halt die letzten Jahre das Glück, dass ich es mir leisten kann, meinen kompletten CO2-Fußabdruck zu kompensieren fürs gesamte Jahr. Das heißt, ich lege am Anfang des Jahres einen Batzen Geld hin und sage, okay, das sollte das jetzt so sein, was ich im Alltag mache. Und Kraftfahrzeuge und sowas kompensiere ich dann zusätzlich. Ja.
Tja, das und ist Rügen das, ist schön, sagst du.
Rügen ist total geil. Also ich hatte halt das Glück, dass ich noch, ich weiß gar nicht, waren da schon Sommerferien? Doch, ich glaube, es waren schon Sommerferien. Ja, Berlin-Brandenburg hatte schon Sommerferien, aber der Rest der Republik nicht. Und ich war wirklich an der nördlichsten Spitze Rügens in, schon wieder vergessen, wie das da hieß. Siehst du? Nonnewitz, genau, mit V, Nonnewitz.
Nonnewitz.
Campingplatz war so mittelgefüllt und der Strand war halt leer. Also siehst du auf den Fotos, es war halt keine alte Sau am Strand.
Das ist jetzt nicht geschickt so hinkomponiert.
Nein, überhaupt nicht.
Da waren Leute rechts und links vom Bild nicht sieht.
Kaum Leute, das geil. War echt super. Vermutlich ist es jetzt voller, wo auch der Rest der Republik Ferien macht, aber ja, kann ich nur empfehlen.
Das hatten wir tatsächlich auch in Kirgisien, dass wir waren so Anfang Juni, das ist so auch Anfang Saison irgendwie bei denen. Und es war wirklich in den meisten Ecken war einfach kein Schwein außer uns. Und das ist schon schön, wenn man sowas dann für sich selbst hat.
Ja, absolut.
Cool. Ja, lass mal schauen, was habe ich denn mitgebracht? I've taken one for the team. Ich habe ein Experiment gemacht.
Oh Gott.
Nichts Schlimmes. Okay. Ein Bekannter hat mich angeschwärmt, meinte, es ist total geil, was ich da entdeckt habe. Da kriegst du eine 512 Gigabyte Micro SD-Karte für $10.
Was?
Nicht so, was?
Will ich auch. Gib mir sofort einen Link.
Kann ja nur ein Witz sein. ja, und hat mir dann so ein China-Händler irgendwie gegeben und sagt, ja, total. Und ich meine, ja, wie sagt man, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann stimmt das wahrscheinlich auch.
Ja.
Und aber ich dachte, na gut, das letzte Mal, als ich so eine gefakte Speicherkarte hatte, das ist schon irgendwie.
Gefakte Speicherkarte? Ich wusste gar nicht, ja, dass das geht.
Oh, das geht, ja. Das ist ja digital. Ne? Du kannst irgendwie mit den richtigen Tools und vielleicht, wenn du die irgendwie aus dem Produktionsprozess früh genug rauskriegst, dann kannst du so eine Speicherkarte quasi, wenn du genügend kriminelle Energie hast, eine andere Größe aufdrücken, als sie eigentlich drin hat.
Also im Grunde hast du das ist keine leere Karte, also wo überhaupt kein Speicher drin ist.
Keine leere Karte. Die tut schon.
Ein bisschen aber, Speicher ist drin, meinst du?
So ungefähr. Das kann auch sein, dass das Ausschusskarten sind, weil die Hersteller, die machen ja jetzt nicht für jede Größe irgendwie andere Chips da rein, sondern da wird oft hinterher getestet, wie viel Speicherzellen von der Karte tun und wie viel nicht und dann wird das rausgemappt und dann werden die Karten als kleiner verkauft.
Ah, okay.
Und so. Also sind so die Möglichkeiten, da quasi an Karten ranzukommen, die vorspielen, größer zu sein, als sie eigentlich sind. Und das ist tatsächlich der Hammer. Also ich bin dann da auch hingegangen und habe dann für insgesamt, ich glaube $15 oder so, habe ich mir da zwei Karten kommen lassen. Weil ich dachte, also muss man wieder testen,
ja,
wie gut die mittlerweile sind. Und die eine war 256 Gigabyte groß, die andere steht zumindest drauf, von Huawei. Und die andere 512 Gigabyte. Mhm. Also, ja, da geht auch nicht was drauf. Und für $15 ohne Versandkosten aus China, machen wir mal. Und dann, ja, kommen die Karten an. Das ist also üblicherweise, wenn man sowas bestellt, so Größenordnung 4 Wochen ungefähr. Mhm. Ich habe es übrigens verblockt. Ich habe dir gerade noch einen Link in die Shownotes gepackt. Dann kommen die an und sehen sehr original aus. Also Huawei-Logo drauf und so weiter. Und dann habe ich das getan, was ich immer tue mit Karten, seit 7, 8 Jahren. Jede Flashkarte, die ins Haus kommt, die muss erstmal durch einen Test durch.
Okay.
Das gibt's auf macOS gibt's so ein Tool, das heißt F3.
Mhm. Hat man, glaube ich, schon mal, ne? Ja.
Genau, hat man schon mal, steht für Fight Flash Fraud. Und auf Windows gibt es ein Äquivalent, das ist dieses H2-Test W von Heise. Ist alles in dem Blogbeitrag drin. Mhm. Ja, und dann lässt man erstmal mit diesem F3, lässt man erstmal so einen Schreibprozess los auf die Karte. Also F3 Write schreibt dann einfach. Das ist
wahrscheinlich die Karte sowas voll. Wie DSL-Speedtest. Nur mit so anderen in die Richtung Mitteln.
Für Karten, ne? Und du hast halt zwei Dinge, die rauskommen. Das eine ist, wie schnell kannst du schreiben? Ne, sagt der hinterher, wie schnell er schreiben konnte, also wie viel Megabyte pro Sekunde. Und sagt er dann auch, also er schreibt dann immer so 1 Gigabyte Dateien da drauf und sagt dann hinterher auch, ja, die habe ich schreiben können, alles in Ordnung. Und dann hast du einen zweiten Schritt und das ist dieser F3 Read und der liest die dann wieder runter. Und auch da kriegst du dann eben die Ergebnisse. Erstens, wie schnell ist die Karte beim Lesen? Und zweitens, wie viel von diesen einzelnen Dateien kannst du überhaupt noch lesen?
Jetzt mach's doch nicht so spannend.
Naja, also es waren auf der 512er waren insgesamt tatsächlich 14 gute Gigabytes drauf.
Aha. Wie ist denn so der normale Ausschuss?
Also wenn ich eine Markenkarte kaufe, dann ist da das drin, was draufsteht.
Also okay.
Aber hier ist halt klar, das ist eine Karte, die entweder nur, also wenn sie 14 hat, dann könnte es eine kaputte 16er sein oder noch eine größere mit halt ganz viel Defekt drauf oder egal. Also, aber sie haben das tatsächlich so gemacht, dass beim Schreiben alles gut geschrieben werden konnte. Also stell dir vor, du holst dir so eine Karte, sagst du, boah, geil, voll das Schnäppchen, packst sie in deine Kamera und schießt 512 Gigabyte voll, einen ganzen Urlaub über.
Ja.
Und dann kommst du nach Hause und dann merkst du, dass du davon irgendwie nur wenige Prozent lesen kannst.
Das ist doch Beschiss.
Natürlich ist das Beschiss. Und für den Preis kannst du ganz sicher sein, schicke ich das auch nicht zurück, wenn überhaupt das möglich wäre.
Oh Mann.
Also ich dachte, ich muss mal wieder gucken und da hat sich nichts geändert. Ja, die Moral von der Geschichte, da bin ich mir nicht ganz sicher, was die Moral
Chineser ist. Chineser-Speicher lohnt sich nicht.
Stimmt ja auch nicht, aber, ne. Ich sag mal, das Zeug, was du kaufst für deine Kameras, das kommt doch auch aus Asien.
Ja, das ist das Problem, ja.
Woher auch jetzt genau, aber ich sag mal, also ich glaube, die Moral von der Geschichte ist, kauf das Zeug nur da, wo du es auch, wenn es kaputt ist, wieder umtauschen kannst.
Ja.
Das ist die erste Moral. Und die zweite ist natürlich, jede Karte muss getestet werden. Weil es gibt auch bei Amazon und Co. mit Sicherheit kaputte Karten oder Fake-Karten. Weil die sind ja relativ schlau mittlerweile und recht überzeugend, was das Logo draufdrucken und so weiter angeht. Naja. Ja.
Auf die Idee, die immer mal zu testen, bin ich noch nie gekommen, auch wenn du das immer mal wieder erzählst.
Ja. Immer testen. Jede einzelne. Dann weißt du mindestens mal, wie schnell die sind. Mhm. Wobei das nicht viel bringt, ob du das weißt oder nicht. Es sei denn, du bist irgendwie der Sportfotograf.
Nee, da.
Aber du, ich habe seit ich Karten tatsächlich regelmäßig seit ich Karten teste, die teste ich eigentlich nur einmal, aber dann weiß ich halt, dass mir da nichts reingerutscht ist. Ich habe seither nie Probleme gehabt mit kaputten Bildern.
Hatte ich aber auch noch nie. Wahrscheinlich habe ich immer Glück gehabt.
Also, es gibt einen Grund auch noch, warum Bilder kaputt sein können. Das hat damit zu tun, dass die Kameras, also bei Canon ist zum Beispiel so, machst du den Kartenschachtdeckel auf, da ist ein Schalterchen drin und der schält die Kamera ab.
Aha.
Das heißt, du könntest quasi aufklappen und in der gleichen Bewegung die Karte da rausziehen.
Ja.
Das ist natürlich blöd, weil wenn die Kamera gerade am Schreiben ist, das ist ja ein Vorgang, der braucht seine Zeit.
Ja.
Dann könntest du dir quasi die Karte unterm Arsch wegziehen.
Mhm.
Also schreibt die Kamera, selbst wenn alle Lichter ausgehen, schreibt die Kamera doch noch irgendwie ein bisschen weiter.
Das heißt, ich schalte die Kamera aus, warte darauf, dass sie auch alles ausgemacht hat und eingefahren hat und dann.
Oder du machst den Kartendeckel auf, das ist schon okay, aber sei dir dann einfach nicht ganz sicher, dass die schon fertig ist mit Schreiben, selbst wenn die dir das nicht zeigt. Ich habe mir da mal so vor, ich glaube, das habe ich mir, irgendwann habe ich das mal gelesen und seitdem habe ich es auch sehr verinnerlicht. Das ist so meine 2-Sekunden-Regel. Ja. Karte wird erst dann rausgezogen, wenn ich vorher 2 Sekunden gewartet habe. Also Kamera ausschalten oder Deckel aufmachen, 2 Sekunden warten, dann die Kamera raus, die Karte raus. Und seitdem ist mir nie wieder was passiert. 0.
Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade jetzt einfällt, aber ich habe im Urlaub, stimmt gar nicht, auf Rügen habe ich es zu Ende gelesen und dann im Urlaub der Liebsten gegeben, die es auch gut fand, ein Literaturtipp, haben wir hier relativ selten, du siehst es auf Twitter rotieren, glaube ich, Grime von Sibylle Berg.
Ja, habe ich schon von gehört.
Also
ja.
GRM geschrieben, das beste Buch, der beste Roman, den ich in meinem Leben gelesen habe. Also es ist okay. Ein unglaubliches Buch. Also Sibylle Berg hat ja sowieso eine unglaubliche Sprache. Also die geht ja mit Sprache um. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Die stanzt so Sätze raus und stanzt die auch in dein Hirn. Und du musst so jeden 10. Satz musst du erstmal innehalten und durchatmen, weil die dein Gehirn so treibt irgendwie. Und das ist eine Geschichte, die spielt in Großbritannien in einer nahen Zukunft. Also in einem durchneoliberalisierten Großbritannien, in einer nahen Zukunft, aber immer wenn du denkst, hoffentlich wird's nicht so schlimm, denkst du gleichzeitig, genau das, was sie da beschreibt, habe ich schon mal gesehen.
Kommst du da depressiv hinten raus?
Oder? Zumindest kommst du ein bisschen abgefuckt hinten raus. Depressiv nicht. Also depressiv lässt sie dich auch nicht gehen, aber du kommst abgefuckt hinten raus.
Ich kenne so Geschichten, die auch so während der Geschichte, wo es mich irgendwie fett gebeutelt hat, aber hinterher dann so dieses, puh, Gott sei Dank war das nur eine Geschichte.
Nee, genau, das ist da nicht. Das ist nicht nur eine Geschichte.
Okay.
Aber es ist so, ja, du hast so.
Untertitel ist
so,
ja Brainfuck.
Genau. Du hast am Ende hast du aber immerhin so ein, aber macht euch nichts draus, auch das werden wir überleben. Weißt du so? ob das reicht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum komme ich da ausgerechnet jetzt drauf? Ich verstehe das alles nicht. Mein Gehirn ist doch brain gefuckt.
Ja. Lass mich dich doch mal auf einen anderen Pfad führen.
Gern.
Also auch auf die Gefahren jetzt irgendwelche Gasanfälle auszulösen.
Okay. Ich habe eigentlich nicht, weil ich bin pleite nach diesem scheiß Ding.
Das ist okay. Du hast ja noch bis zur Herbstzeit zu sparen.
Ah, okay.
Es geht um eine neue Kamera, die mich kitzelt. Ich bin ja echt so, mittlerweile abgebrüht, ne? Ich krieg ja hier wegen Sponsorengeschichten und so ständig irgendwelche.
Großer Gott!
Was ich testen darf und
oh mein Gott.
Hat schon eingeschaltet.
Oh mein Gott.
Also, was haben wir hier? Wir reden von der Kamera, einer Ankündigung der Sigma FP. FP steht übrigens für Fortissimo Pianissimo. Mhm. Also eine kleine Kamera, die sagen, das soll die kleinste vollformatige Spiegellose der Welt sein, wenn die rauskommt. 11 Zentimeter
das breit. Das ist Zigarettenschachtelgröße.
Ja, ungefähr, ein bisschen größer.
Wahnsinn.
Das Ganze mit Batterie irgendwie 450 Gramm oder so. 24 Megapixel, L-Bajonett.
Was ist das?
Ja, das ist eine Allianz aus Leica, Sigma und Panasonic.
Ach Gott, das heißt, die Kamera kostet nicht nur 3000 Euro, sondern das Objektiv auch.
Naja gut, du kannst quasi alles dran adaptieren. Also es gibt mittlerweile eine ganze Menge L-Adapter für Canon und Co. Aber natürlich, ne? Also das L-Ökosystem, das L-Mount-Ökosystem hat, ich glaube, es sollen alleine bis Ende nächstes Jahr Stücke 60 Objektive dafür auf dem Markt sein. Also die sind gerade echt dabei, Zeug zu liefern. Und ja, die sind genauso wie bei Micro Four Thirds, die sind halt untereinander tauschbar. Dann.
Ja.
Du kannst auf deine Sigma FP, kannst du dann noch ein Leica-Objektiv drauf machen, falls du das leisten kannst. Und nee, die Kamera, die ist nicht relativ klein, die ist klein, zumindest für Vollformatige.
Für meinen Geschmack hat sie ein bisschen wenig Knöpfe.
Sie hat hinten auf der Rückseite immerhin 9 Knöpfe.
Ja, aber eigentlich habe ich gerne einen Blendenring, einen Verschlusszeitring.
Du kannst da ja Objektive dran adaptieren.
Stimmt, wenn sie
Blendring haben.
Stimmt.
Kannst du so machen, ne? Ist kein Problem. Die hat 2 Zentimeter Auflagemaß, da kriegst du alles andere dran, was mehr als 2 Zentimeter braucht.
Aber wie?
Und sie ist nicht nur für Foto konzipiert, sondern auch für Video, und zwar für professionelles Video. Also reden wir von.
Ist die so klein? Warum? Ich dachte, das geht gar nicht so klein.
Wieso soll das nicht gehen?
Weiß ich nicht. Sonst hätte es doch längst einer gemacht.
Naja, sie haben natürlich ein paar Sachen jetzt weggelassen. Das ist der potenzielle Knackpunkt an der Kamera. Sie hat keinen Sucher.
Stimmt.
Also jetzt, du könntest jetzt ja einen Sucher draufschnallen, die hat einen HDMI-Ausgang und so, also man kann da mit Sicherheit einen Sucher dran flanschen. Sie hat keinen mechanischen Verschluss.
Das macht was? Also warum ist das doof?
Der mechanische Verschluss macht erstmal Klack, das wissen wir. Mhm. Der digitale Verschluss macht das nicht. Also der ist deutlich leiser, beziehungsweise bist du lautlos. Du hast aber möglicherweise das, also das könnte ein Problem werden, was den sogenannten Rolling Shutter angeht.
Ah, mhm.
Also wenn das Bild quasi so wie eine Zeile ausgelesen, also Zeile für Zeile ausgelesen wird und sich was bewegt, das kennt man manchmal, wenn man so mit dem Smartphone Video von irgendwelchen Flugzeugpropellern sieht, mhm, so, die dann so gebogen sind. Das muss man sehen, wie schlimm das da ist. Ja, aber das ist so eine kleine Streetkamera, die mit dem Pancake drauf.
Ja.
Vollformatik. Holy shit.
Nie wieder blitzen.
Nie wieder blitzen.
Was wird die kosten?
Naja, das weiß man eben noch nicht.
Was schätzt du, was sowas kosten wird?
Ich würde mal sagen, die wird ganz sicher nicht billig. Wenn du was so miniaturisieren willst, dann musst du auch richtig viel Geld in Entwicklung stecken. Ich sag mal, unter 4.000 wahrscheinlich nicht für die Kamera.
Ah, okay, dann ist ja gut. Ach, ein Glück.
Also deshalb, die ist bei mir so über der Schmerzgrenze schon drüber.
Weit drüber. Also das könnte ich mir gar nicht, nee, dann, Schwein gehabt.
Ja. Also ich sag das mal, vielleicht sind es auch nur 3,5, aber...
Auch schlimm. Ja. Aber Wahnsinn, naja,
und sie zielt natürlich auf die Leute, die tatsächlich professionell Video machen wollen. Also was das Ding zum Beispiel macht, ist Raw Video.
Ui. Und dafür brauchst du so 512 Gigabyte Speicherkarten dann aus...
Nee, brauchst du nicht, weil die hat nämlich einen USB-C-Anschluss und du kannst direkt auf eine externe SSD schreiben.
Das ist cool.
Also sie ist so gebaut, auch was die, also normal hat so eine Kamera unten ihr Viertelzollgewinde fürs Stativ, ja. Die hat halt rechts und links nochmal eins. Das heißt, du kannst da Sachen ranflanschen, irgendwelche Käfige dran bauen, irgendwelche Halterungen für Monitore und also du kannst da so ein richtiges, so ein dickes Film-Studio-Rig draus machen quasi.
Das heißt, die haben im Grunde ein, wie nennt man das denn, ja, eine Basis geschaffen für richtige Profi-Film-Anwendungen. Gar nicht
so
schlecht.
So fühlt sich das gerade an. Ja. Wie gesagt, sie schreibt Raw Video, sie hat die Video-Features, die man sich vorstellt, vom Zebra über Timecode, über was weiß ich alles, auch mit drin. Mhm. Wenn du oben auf der Kamera den Schalter von Kamera, von Foto auf Video switchst, dann ist im Prinzip eine komplett neue Kamera.
Ja. Ja, und ist auch, wenn man so drauf guckt, also der einzige Schiebeschalter neben dem Powerschalter ist Scene oder Still. Das heißt, das ist ja auch eine Aussage, ne?
Naja, und dann hat sie eben oben noch den tatsächlichen einen
Auslöser und
Videoknopf, ne? Ein Videoknopf für Recording, ein Auslöser und dann noch dieses Rad um den Auslöser rum.
Den Record-Knopf für Video, den hast du ja an jeder Kamera, aber dass das so prominent ist und dass sie sagen, hier ist der Schiebeschalter, also das, ich glaube, dass ja deine These ist sehr stimmig. Ja.
Und von der Bedienung her, interessanterweise, haben sie trotz der Größe auf der Rückseite ein Daumenrad und oben ein Zeigefingerrad. Also die zwei Räder, die ich auch bei meinen Spiegelreflexen eigentlich ständig brauche,
stimmt,
die sind da auch da. Also es ist so, ja, wie gesagt, diese Kamera wird niemanden zu einem besseren Fotografen machen.
Aber vielleicht zu einem glücklicheren.
Aber ich sag mal so, für die Hosentasche vielleicht nicht, aber für die Jackentasche so eine kleine Unterwegskamera, die auch die Option, mit der man auch die Option hat, mal was Größeres zu machen, finde ich mal nicht ganz unspannend.
Ja,
also.
Glück ist die so teuer.
Hallo, ich weiß den Preis nicht, ich rate nur.
Okay.
Vielleicht kostet er auch nur 990 € oder so.
Das wäre mies.
Das
würde ich gemeint.
Das fände ich auch.
Vor allem, zumal ich
will, dass die teuer.
Zumal ich im September 50 werde und da kann man dann sagen, ja gut, zum 50. gönne ich mir mal was. Weißt du, so, bei 4.000 oder 3.000, nee, auch nicht zum 50. Aber naja, nee, lass mal.
Ja. Was ist noch Interessantes gewesen? Leica baut ein bisschen um.
Was?
Ja, wenn wir schon bei Leica sind, Elmount und so. Die haben jetzt angekündigt, dass sie 100 Leute in Wetzlar entlassen.
Oh.
Ja, und bin mir nicht ganz sicher. Und stattdessen werden aber 40 neue eingestellt. Und zwar sind die 40, die eingestellt werden, Software-Spezialisten. Mhm. Leica hat ja von Anfang an immer so ein bisschen Probleme mit dem Digitalen gehabt. Ne? Das sind unglaublich gute Optiker, Feinmechanik. Da kann keiner besser als Leica. Mhm. Also das ist einfach, das ist Handarbeit vom Feinsten. Und die, ja, das, die Software-Seite, also die Digitalisierungsseite, die haben sie sich im Prinzip mit Panasonic zusammen irgendwie. Mhm. Also da haben sie Panasonic an Land gezogen dafür und mit denen gepartnert. Sagt man das so?
Kooperiert.
Kooperiert. Und das, ich weiß nicht, also sie versuchen jetzt eben wohl mehr so im Bereich KI, künstliche Intelligenz und so weiter zu forschen und mehr davon in die Kameras zu bauen. Und
die Leica-Kameras auch attraktiv für die Leute zu machen, die sich nicht die Mühe machen, ein Foto zu komponieren.
Ich weiß es nicht
genau. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil du kannst, ne, ich meine, die ganzen Lück, die irgendwie 5.000 netto im Monat verdienen und sowas, könnten sich ja ohne weiteres so eine Leica M kaufen mit einem schönen Satz Objektive dazu, aber da fallen halt Fotos raus, die garantiert schlechter sind als aus einer Sony Alpha für 500 Euro oder 600 Euro. Weil die Leica von dir mehr verlangt. Also das ist zumindest meine Erfahrung mit den Leicas, die ich bisher in der Hand hatte. Die verlangt einfach von dir zu fotografieren und nicht einfach nur draufzuhalten und auszulösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die an der KI arbeiten, wenn die an ihrer Software arbeiten, dass sie sich da einfach auch noch ihren neuen Markt erschließen wollen.
Ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Maßnahme, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben gegen die Smartphones. Mhm. Weil das ganze computational Zeug, was die Smartphones mittlerweile machen, das nimmt denen schon so ein bisschen, ja, den Wind aus den Segeln teilweise. Mhm. Und ja, also fand ich so eine interessante kleine Randnotiz. Weiß noch nicht genau, wie ich es einordnen soll, aber ich denke, das werden wir dann schon mitbekommen. Ja, oh, und noch was. Amazon macht doch einmal im Jahr diesen Prime Day.
Ja.
Wo sie
alles verramschen, was noch da liegt.
Naja, wo sie Leuten quasi durch Rabatte, versuchen sie den Leuten irgendwie doch noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen, ja, für Dinge, die Leute eigentlich nicht brauchen. Die haben einen kleinen Fehler gemacht in den USA. Sie haben irgendwie so eine ganze Reihe von Produkten auf $94,48 runtergestuft. Oh,
ach schade, das hätte ich auch gerne mitgekriegt.
Unter anderem auch so diverse Sony Alpha 9, dicke Canon-Objektive für $13,000 und so weiter. Und haben da wohl einen ganzen Sack voll Zeug an Leute verkauft, die quasi nichts dafür bezahlt haben. Einer schrieb dann, er hätte seinen Account gesperrt bekommen. Aber das sei wahrscheinlich auch logisch gewesen, weil er die dritte Bestellung für irgendwelche dicken Kameras in 5 Minuten losgeschickt hätte. Aber immerhin, Hut ab, ich habe jetzt von keinem bisher gehört, dass Amazon wieder das Geld hätte zurückhaben wollen.
Irgendwo habe ich es auch mitgekriegt. Amazon hat angeblich geliefert. Also sie haben die Preise schnell korrigiert, aber die falsch ausgezeichnete Ware tatsächlich geliefert. Ja.
Ist wahrscheinlich die Abwägung zwischen PR-Desaster
und PR-Gewinn, weil das ist ja jetzt ein PR-Gewinn. Ja. Ich meine, sonst hätten wir jetzt nicht drüber geredet wahrscheinlich.
Nee, mit Sicherheit nicht. Fand ich irgendwie, ja, Weihnachten für manche.
Ja.
Glück gehabt. So. Das war so mein,
das war's
mein,
so.
Mein bunter Strauß. Wir haben Fragen.
Wir gucken mal für Fragen, genau.
Machen wir doch mal.
Machen wir mal. Ich huste einmal ab und dann geht's mit den Fragen los. Marius schreibt, ihr beide wiederholt immer, wie wichtig es ist, Bilder nicht nur digital, sondern anfassbar auf Papier zu bringen. Neben Papier gibt es Dutzende andere Materialien, die sich auf Fotofarbe freuen. Forex, Alu, D-Bond, Leinwand, Acryl, Holz und so weiter. Wäre klasse, wenn ihr dazu mal eine Session machen könntet, was sich für welches Motiv am besten eignet. Und ja, CW, Saal Digital und wie sie nicht alle heißen, beschreiben da was, aber zum Beispiel bei Forex auch völlig unterschiedliches. Es fehlt ein Fragezeichen für die Frage. Wie bringt ihr eure Fotos an die Wand? Fragezeichen. Ich bin raus. Ich bin froh, wenn ich meinen kleinen Fotodrucker mit meinem Smartphone verbunden kriege, um gelegentlich mal ein Foto auszudrucken.
Das ist doch so ein kleiner Canon Selfie oder sowas.
Ja, genau.
Genau, ja, das ist eine der Möglichkeiten, die ist günstig. Wir könnten jetzt Riesenfass aufmachen, will ich hier gar nicht. Und ja, wenn du bei verschiedenen Herstellern oder verschiedenen Anbietern liest, wofür was geeignet ist, dann stehen da auch unterschiedliche Sachen. Letztendlich kann dir wahrscheinlich keiner abnehmen, das einfach mal zu testen. Du musst ja nicht gleich, was weiß ich, ein A2 großes Bild auf Forex drucken lassen.
Was ist denn Forex?
Forex ist eine Schaumplatte. Das ist so eine Schaumplatte, die auf beiden Seiten Papier hat.
Ach, Depafit.
Ja, Kappa-Board zum Beispiel. Aha.
Ich kenne das unter Depafit.
Ja, also
schreibt.
Sind im Prinzip zwei dünne Kartons mit Schaum dazwischen. Ja, genau. Und damit hast du ein relativ stabiles Material, was dann vielleicht so, weiß ich, einen halben Zentimeter dick ist. Und wenn das eine entsprechende Oberfläche hat, kann man da gut Fotos draufdrucken und dann hat man halt stabile Fotos, die fast nichts wiegen. Finde ich relativ angenehm. Alu-Dibond ist so ein Alu-Verbundmaterial, so Alu eingesandwicht in irgendwelchen Kunststoff, auch mit einer weißen Front, die man dann bedrucken kann. Das macht eben sehr schön schwere Bilder. Ich kenne das von früher eigentlich hauptsächlich so für so Geschäftsschildertafeln und solche Sachen, die irgendwie dem Wetter standhalten müssen und im Freien da sind. Mittlerweile ist das auch für viele so ein tolles Material, um da Bilder an die Wand mitzuhängen. Dann gibt es Leinwand. Ja, das ist halt so wie eine Malerleinwand, zumindest der nachempfunden, aber entsprechend beschichtet, dass man sie bedrucken kann. Und dann hast du Fotos, die entsprechend, ja, eine Struktur haben. Mhm. So eine Leinwandstruktur eben. Dann gibt's Acryl, das ist dann so Acrylglas, das von hinten bedruckt wird, glaube ich. Also du hast dann so eine ganz hochglänzende Oberfläche und so ein bisschen Tiefe dahinter, weil das Bild ja so ein bisschen Abstand dann hat nach hinten. Es gibt Holz, was man bedrucken lassen kann. Da sind dann so Furnierflächen, die man bedrucken lassen kann.
Und wo macht man das? Gehst du zur Repro-Anstalt oder wie sowas heutzutage heißt?
Nee, da gehst du zu CW und
Co. Achso, die machen das auch. Okay.
Die machen sowas, ja. Die haben diese Materialien mittlerweile und auch entsprechende Drucker, die das können. Weil du brauchst dann auch Drucker, die mit entsprechenden Farben arbeiten. Ich würde sagen, und das war so mein Weg an der Stelle, einfach mal verschiedene von den Herstellern, mal so ein paar Standardbilder, die man selber kennt, also von den eigenen Bildern, mal da hinschicken und sagen, okay, und da hätte ich jetzt gerne mal eine postkartengroße Forex und eine postkartengroße Alu-Dibond. Und dann legt man halt mal ein paar Euro hin und hat hinterher einen Vergleich. Und letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, welches sich da am besten anfühlt.
Frage von Patrick. Ich bin als Langstreckenwanderer immer mit recht viel Gewicht unterwegs. Schlafsack, Zelt, Proviant für mehrere Tage und so weiter. Dazu kommt dann halt noch eine Canon 5D mit 24 bis 105 mm Objektiv, die auch nicht leicht ist. Welche Kameras gibt es, die kleiner und leichter sind, bei denen ich aber keine Abstriche bei der Bildqualität machen muss?
Sigma FP. Ja, genau. Nee, die gibt's A noch nicht und B werde ich die erst dann beurteilen, wenn ich tatsächlich mal echte Bilder
gesehen habe. Ich stelle mir das schwer vor, also ist ja 5D ist halt Vollformat, ne?
Aber Vollformat muss ja nicht unbedingt, also das ist die Frage, ne, wenn er sagt, bei denen ich keine Abstriche in der Bildqualität machen muss, definiere Bildqualität.
Ja, in der Tat.
Also, wenn du Landschaftsfotograf bist, der relativ oft sehr viel Schärfentiefe braucht, dann ist ein größerer Sensor eher hinderlich. Dann ist der kleinere Sensor besser, weil du mehr Schärfentiefe bekommst. Bei ordentlich Licht kannst du heute mit jeder Kamera geile Bilder machen. Siehe deine Smartphone-Bilder.
Ja.
Da bist du halt dann nicht so flexibel, was die Objektive angeht.
Naja, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, aber gut, ich kenne mich wenig aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mit einer ordentlichen APS-C großen Kamera jemand schon mal schlechte Fotos gemacht hätte, wenn er, ne?
Ja, also Micro Four Thirds APS-C ist alles völlig okay, es sei denn, du hast eben bestimmte Anforderungen, die wirklich auf die Technik runterkommen. Was weiß ich, 15 Frames pro Sekunde für irgendwelche Vögel im Flug und solche Geschichten. Ja. Das kann halt manche Kamera nicht. Oder ich muss bei Kerzenlicht noch tolle rauschfreie Schatten haben.
Ja.
Da bist du halt wahrscheinlich mit einem Sony-Sensor gut bedient.
Aber wenn du bei Kerzenlicht rauschfreie Schatten haben willst, das schaffst du halt auch mit APS-C.
Natürlich. Und
dem ordentlichen Objektiv davor. Also.
Und das hängt natürlich auch komplett davon ab, was für Bilder Patrick jetzt machen möchte. Ne? Ja. Das, wenn er sagt Langstreckenwanderer, dann gehe ich mal von, obwohl, ich könnte jetzt einfach mal raten und sagen, wahrscheinlich Landschaften, aber.
Oder Makro genauso, von Käfern.
Genau, das könnten auch hier irgendwelche, oder irgendwelche Botanikgeschichten sein, wo ja. du dann eben ständig auf den Knien rutscht, um irgendwelche Blümchen zu fotografieren. Es kann ja alles sein. Also, insofern ist die Frage auch hier ganz schwer zu beantworten.
Stimmt, eigentlich. Falsche Frage. So.
Genau, you're holding it wrong.
Klatsch. Stell die Frage nochmal neu, dann haben wir wieder zu reden.
Definier mal, was für dich Bildqualität ist.
Ja, genau. Ist, ja. Mark schreibt, ich habe mehrere Kameras, mit denen ich sehr zufrieden bin, die aber leider nicht mehr hergestellt werden. Unter anderem die Olympus Mew 1030 SW von 2008, meine unverwüstliche Immer-Dabei-Kamera, und die Samsung NX300 von 2014, meine Hauptkamera mit Objektiven für jede Gelegenheit. Mit den Jahren machen nur leider die Akkus nach und nach schlapp. Woher kriege ich Ersatz, ohne auf 11 Jahre alte, überlagerte, defekte Altware oder billige Kopien mit schlechter Leistung hereinzufallen, die sich nach einem halben Jahr so weit aufblähen, dass sie im Gerät hängen bleiben? Leider alles schon erlebt. Ich habe auch gerade, also ich denke auch gerade so, was, das gibt's? Leider alles schon erlebt. Gibt's da gute und vertrauenswürdige Bezugsquellen?
Kann ich jetzt, weiß ich nicht. Also aufgeblähten Akku hatte ich einmal bei einem Apple MacBook Pro vor 9 Jahren oder so.
Tatsächlich. Hab ich noch nie gehabt, sowas.
Ja, das ist eine Lithium-Ionen-Krankheit.
Aber weiß ich aber auch nicht.
Weiß ich nicht. Da, ja, das geben wir mal an die Community.
Genau.
Vielleicht ist ja ein, keine Ahnung, vielleicht ist ja ein Elektroniker da, der so ein bestehenden Akku mit neuen Zellen bestücken kann oder so.
Oder weiß,
das muss nämlich machbar sein.
Eigentlich ja. Oder halt weiß, wo es sowas wirklich in seriös zu kaufen gibt. Das wäre ja auch schon mal was.
Das wäre was, ja.
Lea schreibt, ich würde gerne einige meiner Bilder in groß drucken lassen. Ich bevorzuge Acrylglas, aber das sei mal dahingestellt. Gibt es einen Händler, bei dem Drucke größer 1 Meter Kantenlänge, vor allem im Panoramaformat, nicht gleich mehr als 150 Euro kosten?
Also das Zeug ist nicht ganz billig, aber ich habe einen kleinen Geheimtipp, der ist mir mal vor ein paar Jahren tatsächlich hereingekommen. Es gibt einen Dienstleister, der über die Preise so versucht, den europäischen Markt aufzumischen. Mhm. Und der heißt Zor, Zor.com. Und die bieten genau 3 Materialien an, nämlich das Forex, von dem wir gesprochen haben, das Acrylglas und die Alu-Dibond-Geschichte.
Ja.
Und Acrylglas, also da hast du so 1,20 Meter auf 60 für 76, 77 Euro. Das ist tatsächlich unschlagbar. Ich würde allerdings dir raten, lass dir da erstmal irgendwie einen Test schicken, was Kleineres, um überhaupt mal abzuschätzen, wie die Qualität ist. Ich mir immer wieder mal was von denen drucken lassen. Das hat ganz okay funktioniert. Die Qualität ist ganz okay. Muss ein bisschen Zeit mitbringen, weil ich glaube, die drucken in Belgien oder so. Und dann kann das schon mal irgendwie ein bisschen dauern. Die Versandkosten sind auch nicht ganz wenig. Das heißt, da lohnt sich da manchmal noch ein bisschen zu warten und vielleicht 2, 3 Sachen zusammenzutun. Aber ist mal ein Blick wert, finde ich jetzt ganz okay, was die machen. Und solche Preise habe ich sonst tatsächlich woanders noch nicht gesehen.
Michael schreibt, wer kann in Deutschland digitale Bilder auf Dias ausbelichten? Umgekehrt scannen ist klar, aber große Bildagenturen wie Getty Images oder National Geographic machen von ihren wichtigen Bildern auch analoge Archivfilme, weil die haltbarer sind, wie das Bundesarchiv auch, als eben nur digitale Daten, wobei denen auch nicht sicher ist, ob die Daten in 200 Jahren noch lesbar sind. Cewe macht das nicht. Workaround wäre ein 8K-Bildschirm und den dann mit einer Analogkamera abfotografieren, was ich persönlich aber doof fände. Any ideas?
Ich habe das noch nicht gebraucht. Also ich kann jetzt eigentlich auch nur für dich googeln. Wenn ich da Bilder auf Dia ausbelichten als Suchbegriff eingebe, dann bekomme ich da diabelichtung.info, diaentwicklung.de, fotowegbrot.de/diabelichtung und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Dienstleister, die es tun. Wie gut die sind.
Kannst du uns dann ja sagen, wenn du es hast machen lassen.
Genau, lass uns das wissen, wir geben es dann gerne. Oder vielleicht weiß es ja auch jemand anderes.
Olli schreibt, da euch ja anscheinend die Hörerfragen ausgehen, hätte ich auch mal eine. Ich fotografiere mit einer Canon 700D und mein Problem taucht immer auf, wenn ich mit dem Weitwinkel Bilder mache. Das ist ein Canon EFS 10 bis 22 Millimeter. Wenn ich starken Lichteinfall habe, habe ich farbige, meistens rote und grüne Kanten an den Objekten. Hier mal ein Beispiel, da kommt ein Beispielbild damit. Habe oben rechts im Bild mal einen Ausschnitt vergrößert, damit man es besser sehen kann. Ganz schlimm werden die Objektivkanten, wenn ich Innenaufnahmen mache und starken Lichteinfall vom Fenster habe. Ich dachte zuerst, dass es am Objektiv liegt, aber nachdem ich in den Dolomiten mich lang gemacht habe und dabei auch das Weitwinkel gehimmelt habe und mir das gleiche wieder besorgt habe, ist das Problem geblieben. Was kann ich tun? Oder kann man da nichts tun? Schreibt
auch. Das sind die sogenannten chromatischen Aberrationen.
Also, ach so, naja.
Tja.
Die hat man halt.
Das ist ja nie. Na, nee? Also kurz Erklärung. Das ist tatsächlich was, wenn du eine Lupe nimmst und mit der Lupe weißes Licht auf eine Fläche fokussierst, dann ist diese Lupe nicht in der Lage, jede Wellenlänge gleich zu fokussieren. Mhm. Das heißt, dass eine, ich glaube, die kurzen Brennweiten sind weiter hinten oder sind die weiter vorne, egal. Also auf jeden Fall, da der scharfe Punkt quasi, der ist bei Blau woanders, als er bei Rot ist und wo er bei Grün ist. Und da die Folge ist dann, dass du Farbränder bekommst. Mhm. Und die Objektive, die Objektivhersteller designen, die sind ein Stück weit versuchen, die das zu verringern oder wegzubekommen. Das sind dann aufwendige Konstruktionen. Deshalb sind dann auch in diesen Objektiven in der Regel eben 4, 8, 12, 16 Linsen drin.
Ah, okay.
Da ist viel für die Korrektur da. Damit dann diese, ja, damit es ausgeglichen wird, diese chromatischen Aberrationen. Und je nach Objektiv ist das aber immer noch drin. Und da ganz besonders am Bildrand. Das sieht man ganz deutlich. Aber good news, es ist relativ einfach zu fixen. In deiner Bildbearbeitung, das, egal ob das Lightroom oder sonst was ist, hast du tatsächlich so eine chromatische Aberration. Also das ist das, der Fachbegriff dafür, da will ich mal nachsuchen. Ein Knopf, mit dem man das tatsächlich sehr effektiv wegbekommt. Da werden dann die verschiedenen Farbbereiche werden dann quasi irgendwie verschoben und frage mich nicht, was sie da genau tun, aber es ist ziemlich effektiv. Also das ist tatsächlich eine der wenigen digitalen Korrekturen, die sinnvoll und auch sinnvoll sind und auch gut und einfach zu machen sind.
Jo schreibt: Moin aus Hamburg. Clear oder UV-Filter als Schutz für die Linse beziehungsweise das Objektiv sinnvoll?
Mein Lieblingsthema.
Wahrscheinlich wollte er schreiben, sind clear und hinten dran ein Fragezeichen machen. Ne? Jo. Ja. Beeinträchtigen Sie die Qualität der Fotos? Inwieweit ist dabei die Güte beziehungsweise der Preis des Filters von Bedeutung? Falls schon behandelt, sorry und bitte einen Hinweis auf die entsprechende Sendung. Nee, erzähl ruhig nochmal.
So ein Lieblingsthema. Filter vorne drauf sind in erster Linie mal ja, eigentlich logisch, ne? Man sagt, da habe ich ein teures Objektiv gekauft und da will ich irgendwie schützen, damit sich da vorne nichts, dass die Linse keinen Kratzer kriegt oder so.
Good times und, with bad filters.
Dann mache ich da ein quasi das sprichwörtliche Häkeldeckchen drauf, was so die Oma immer auf dem Sofa hat, damit da nichts abnutzt.
Brokatabdeckung über dem Telefon,
genau. Genau, das ist genauso das Ding. Und dann macht man eben so einen Filter drauf. Das ist auch für den Verkäufer im Laden das Einfachste überhaupt, dir so ein Ding zu verkaufen. Ja, sie wollen doch nicht, dass ein Kratzer draufkommt. Hier 20 Euro, machen wir noch Filter drauf. Mhm. Also, das ist so bei vielen Leuten im Kopf verankert als, nee, das gehört so und das muss so. Aber was machst du da? Du hast plötzlich eine Glasfläche, eine zusätzliche Glasfläche, durch die das Licht durch muss.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, das Licht fällt da ins Objektiv. Am Frontelement, also an der Frontlinse, wird ja auch was rückreflektiert. Das landet dann auf diesem Filter und wird wieder reinreflektiert. Mhm. Zumindest zum Teil. Also du fügst quasi Licht hinzu, wo eigentlich keins hingehört. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also der erste Ansatz für mich ist, ich benutze keine Filter. Zumindest nicht als Schutz, sondern ich habe eine Streulichtblende vorne drauf, aha, die dann eben auch als Schutz dient, wenn die Linse mal irgendwo dagegen dengelt oder so. Das ist einfach ein mechanischer Schutz, hat auch für den Kontrast noch eine sinnvolle Anwendung, aber generell ist das für mich erstmal so ein Schutz, damit, also mechanischer Schutz. Das ist das eine. Das andere, wenn ich tatsächlich so einen Filter brauchen sollte, also wenn ich es schützen muss, was weiß ich, weil ich jetzt gerade fliegende Funken beim Flexen fotografiere und will da, dass ganz sicher nichts drankommt, dann ist das tatsächlich, ja, dann nehme ich einen Filter, der auch tatsächlich ein bisschen besser ist. Also der nicht nur aus Glas besteht, sondern der mehrfach vergütet ist. Das ist also eine Entspiegelung damit wenig von dem Filter zurück und in die falschen Richtungen reflektiert
wird. Jeder Brillenträger kennt das, ja.
Genau, also du willst einen mehrfach vergüteten Filter. Ich habe mal dir einen Link geschickt zu einem Blog von lensrentals.com, die verleihen Objektive und haben da immer auch so Filter drauf. Und die haben sich mal
50 Filter übereinander geschraubt.
Naja, die haben sich den Spaß gemacht und einfach mal billige und teure Filter verglichen und haben natürlich auch gesagt, okay, und jetzt schrauben wir mal 50 vorne aufeinander und gucken mal. Aber wenn du mal runterscrollst in dem Artikel, das letzte, wo dieser Text steht, dieses crylike.com irgendwie, da haben sie jetzt also dreimal getestet. Einmal haben sie 5, also erstmal oben ohne Filter fotografiert, dann haben sie 5 aufeinander gestapelt, die gut sind. Auch da sieht man schon einen deutlichen Qualitätsverlust. Und dann haben sie 5 billige übereinander gestapelt. Und da sieht man dann nicht nur einen Kontrastverlust, sondern auch noch einen Schärfeverlust.
Ja.
Also ich sag mal, wenn überhaupt, dann wirklich nur hochqualitatives Zeug, das ist dann aber auch wieder teuer. Und dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das? Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ein Kratzer, ne?
Das ist ja, so, aber den siehst du ja nicht. Also das, der ist ja aber so dicht an, also.
Also Kratzer siehst du in den seltensten Fällen auch.
Außer wenn Licht von der Seite kommt, ne?
Dann könntest du möglicherweise so einen leichten Flair bekommen, aber ich hab jahrelang mit einem Objektiv mit Kratzer gearbeitet, ohne Probleme.
Die Fliegengeschichte also auch, hast du ja auch schon mehrfach erzählt.
Genau, auch professionell gearbeitet. Das ist die eine Geschichte und die andere ist natürlich, Objektiv kann dir irgendwie vorne, was weiß ich, dagegen dengeln und was zerspringen, die Frontlinse. Da hilft dir aber kein Filter. Die Filter zerspringen vor als allererstes.
Okay.
Und wenn die zerspringen, dann haben die Scherben und dann kratzen die dir vorne ins Objektiv. Also das ist potenziell eher sogar kontraproduktiv. Und ja, also ich sag mal, im Zweifel erstmal weglassen. Was das Allerschlimmste wäre, wäre, wenn du diese, wenn du tatsächlich einen Kratzer hast und du den wieder weghaben willst, dann kannst du das Objektiv zum Service schicken und sagen, wechselt mir mal die Frontlinse aus. Ne? Das ist nicht kaputt deshalb, sondern du kannst eine Frontlinse austauschen lassen.
Sowas ist man auch überhaupt nicht mehr gewohnt, ne? Zu sagen, ja, der tauscht da mal einen Teil von aus. Man denkt ja immer, ah, kaputt muss ich neu haben. Ja.
Richtig. Und das ist halt nicht so. Vor allem nicht, ich sage jetzt mal natürlich bei den Billo-Objektiven vielleicht noch, aber bei einem Objektiv, wo du irgendwie was weiß ich, 500 oder mehr hingelegt hast, da lohnt sich das, weil so ein Frontelement tauschen lassen, da legst du halt eher über den Daumen wahrscheinlich 100 bis 150 Euro hin oder so. Mhm. Das heißt, die Alternative wäre, du hast immer diesen Schutzfilter drauf, der in Wahrheit gar nicht so viel schützt.
Aber dafür dein Bild Probleme macht. Ja.
Aber jedes einzelne Bild schlechter macht. Du hast quasi, wenn du 20-Euro-Filter drauf machst, dann kann dein Objektiv noch so viel 1000 Euro gekostet haben. Mhm. Du machst jedes einzelne Bild schlechter damit. Also ich rate immer von diesen Filtern ab, es sei denn, du hast tatsächlich so Extremfälle, wo es einfach klar ist, da muss der Filter drauf, weil Funken fliegen oder Salzwasser durch die Gegend spritzt oder so. Mhm. Aber ansonsten, ich reise ohne Filter, also zumindest Schutzfilter, und ich benutze keine.
Frage von jemandem, der keinen Namen hat, sich aber Analogmensch nennt. Seid ihr häufiger mit kurzen oder langen Brennweiten unterwegs? Hält es sich vielleicht auch die Waage? Also ich ja mit kurzen.
Also ich auch mittlerweile eher mit kurzen. Wobei, wenn ich so Reisen mache, dann habe ich beides dabei. Dann habe ich tatsächlich auch 2 Kameras dabei und bin dann sehr, sehr flexibel. Ja. Muss dann nicht dauernd Objektive wechseln.
Also bei mir aber jetzt auch Irland habe ich extra die lange Brennweite mitgenommen. Also ich habe halt das ist für meine Sony Alpha habe ich halt 2 Zoom-Objektive. Das eine ist ein 16 bis 50 und das andere ein 50 bis 210, glaube ich. Ja. Aber normalerweise habe ich nur das kurze dabei. Das reicht auch in der Regel.
Ja, also ich bin eher so auch so ein Kurzbrennweiten-Mensch. Ja. Wenn ich die Wahl hätte oder nur eins mitnehmen dürfte, dann eher so was Mittleres bis Kurzes. Also ich sag mal so 35 auf dem Vollformat, 35 bis 20 runter oder so.
Da fühle ich mich. Das geht auch sehr gut. Auf der Fuji habe ich 23, das würde Vollformat 35 ergeben. Das ist, ist auf jeden Fall, vor allen Dingen mal schnell gegriffen. Also du hast auch nicht so viel Gewicht dabei und so viel Gepäck dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem weiten Winkel allround unterwegs bist, ist größer, als dass du mit einem engen Winkel allround unterwegs bist. Hm. T schreibt, ich habe mir vor geraumer Zeit eine Sony RX 100 Mark IV zugelegt. Mit ihr kam eine abgespeckte Version von Capture One. Wenn ich nun RAW-Bilder von der Sony in Capture One bearbeite und exportiere, sind die Farben völlig ausgewaschen und der Kontrast flach. Ui. Mittlerweile weiß ich, dass es am Farbprofil liegt, finde aber keins, das dem der Kamera ähnelt. Wie kommt es, dass die mitgelieferte Software nicht mit den Farben der Kamera umgehen kann? Muss ich auf RAW verzichten, wenn ich die richtigen Farben behalten will?
Ja, okay, das ist das, was vielen passiert, wenn sie zum ersten Mal RAW schießen. Wenn du, sagen wir mal, die Kamera auspackst, dann steht die auf JPEG, dann steht dann Farbprofil in der Kamera, ist dann eingestellt, das ist meistens irgendwie auf knackig gestellt und dann hast du Bilder, die quasi von der Kamera bearbeitet werden, die werden ja mit schönen Kontrasten, angezogener Farbsättigung, die knallen und das fühlt sich gut an. Und jetzt gehst du zum ersten Mal nach RAW und was passiert? RAW ist erstmal sehr, sehr kontrastarm, die Bilder kommen sehr flach daher. Mhm. Ja, und dann ist das tatsächlich natürlich erstmal so ein bisschen enttäuschend, ne, wenn du es gewöhnt bist, dass eine Kamera für dich quasi die komplette Bearbeitung macht. Und jetzt bist du quasi gefordert, das, ja, was mit dem Bild zu machen. Also ein RAW-Bild musst du bearbeiten. Ein RAW-Bild ist ein Negativ, das musst du bearbeiten. Das kannst du nicht einfach so nehmen, exportieren, fertig.
Manchmal hat man Glück, aber ich glaube, das hatte ich einmal.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Du musst zumindest mit den Kontrasten und mit den Farben spielen. Im einfachsten Falle einfach mal Kontrastregler nach rechts ziehen. Und zwar relativ deutlich, je nach Software. Das Capture One kann das vermutlich deshalb nicht, weil die Sony RX100, ja, und Capture One, das sind zwei unterschiedliche Firmen. Sony hat den Jungs von Capture One nicht erzählt, was sie da genau tun in der Kamera. Das müssen die sich irgendwie zusammenreimen. Und wenn die entsprechende Farbprofile mitliefern, ne, die dann quasi so eine Bearbeitung machen für dich in Capture One, dann sind das nicht unbedingt die gleichen Farbprofile, die auch die Kamera kann. Das heißt, wenn du das, was da aus dem JPEG rauskommt, haben willst, 100%, dann wirst du mit dem JPEG arbeiten müssen.
Früher war es einfacher, ne? Als noch alles analog war, da gab es keine so eine proprietären Bearbeitungs- und Verarbeitungsmethoden.
Ja, doch, nein. Da kam dann der Negativfilm zu Zivi oder so, ne? Oder du hast beim Drogeriemarkt um die Ecke abgegeben und dann geht er ins Labor und im Labor, also erstmal ist in dem Film relativ viel Bearbeitung schon drin. Der Film hat der spricht eine Sprache von den Farben und vom Kontrast her. Und dann hat das Labor irgendwann, weiß nicht wann das genau war, aber irgendwann haben die auch auf digital umgestellt. Das heißt, die Bilder werden nicht mehr so optisch auf ein Fotopapier ausbelichtet, sondern die werden erstmal digitalisiert, farbkorrigiert und dann wird das per Laserbelichtung auf so ein Fotopapier ausbelichtet. Das heißt, da ist nochmal so ein Korrekturschritt drin, der da in der Regel automatisch passiert und der auch so guckt, dass halt möglichst die Farben knallen und die Kontraste richtig knackig sind. Und da hast du relativ wenig Einfluss. Aber es waren halt Bilder, die so ein bisschen angezogen waren. Und heute bist du mit den RAW-Bildern quasi derjenige, der diese Laborarbeit machen darf. Hast unglaublich Möglichkeiten. Aber
es halt so ist, wenn die Speisekarte 50 Positionen hat, ne? Sitzt halt auch dann, denkst, scheiße, was esse ich denn jetzt?
Ja. Aber macht dir nichts draus, das ist normal. Ich bin mittlerweile längst an dem Punkt, wo ich sage, ja, Gott sei Dank habe ich da viele Möglichkeiten. Ja, und manchmal schieße ich trotzdem JPEG, weil es manchmal trotzdem ausreicht.
Ja, und wenn ich mir das angucke, also Apple Fotos, also selbst, ja, doch, Apple Fotos ist gut genug. Da brauchst du auch nicht so ein dickes Lightroom dahinter, wo du dann wirklich jeden Furz mit bearbeiten kannst, sondern die eingebaute, also zumindest wenn der macOS benutzt, die eingebaute Software, die Bordmittel da sind gut genug, um schöne Fotos hinzubraten. Also das ist, Lightroom ist geil, aber das muss man nicht. Das muss man sich auch nicht antun, weil es ist halt auch viel Arbeit. Und vor allen Dingen, wenn du es nicht regelmäßig benutzt, verlernst du die Hälfte halt auch wieder, ne?
Wie gesagt, T schreibt ja, da wäre Capture One in einer abgespeckten Version mitgekommen. Das ist ja so ein Lightroom-Konkurrent, das geht in eine ähnliche Richtung. Aber auch das ist so ein Tool, was, ich weiß, ich kenne jetzt diese abgespeckte Version nicht, aber ich vermute mal, dass das auch schon, dass es eigentlich völlig ausreicht, aber man muss halt tatsächlich was tun. Also Tipp ist, wenn du mit RAW zum ersten Mal so wenn du vom RAW ein bisschen enttäuscht bist, weil es zu flau ist, zieh mal den Kontrastregler nach rechts und guck, was passiert.
Money schreibt, wie meine Frage. Gibt es für euch eine Grenze zwischen Kunst und Dokumentation in der Fotografie? Was macht ein Bild für den Betrachter wertvoll und was ist nur ein simples Geknipse-Ergebnis?
Das ist die Frage nach der eierlegenden Wollmilchsau.
Naja, was ein Foto für mich wertvoll macht, bestimme ich, und zwar in dem Moment, wo ich sehe. Ich glaube, das lässt sich, glaube ich, nicht verallgemeinern. Und Kunst ist es dann, wenn Kunst ist es dann.
Definiere Kunst.
Kunst ist das, was auf mich wirkt. Kunst ist das, was nicht aus der Natur kommt und auf mich wirkt. Das heißt, Kunst, ein Foto betrachte ich als Kunst, wenn es absichtlich entstanden ist, wenn es gewollt wurde, wenn es einen Aufwand gegeben hat, das Foto herzustellen. Ja? Man Ray. Ja, der seine Models arrangiert hat, das kennt man ja, dieses mit den Glasperlen, die aussehen wie Tränen, dieses
Bild.
Das ist Kunst für mich, weil das ist durchgehend von vorne bis hinten ein geplantes Werk sozusagen.
Ja, so, aber
und das hat dann auch eine Wirkung auf mich, und das hat's witzigerweise immer, wenn ich ein Foto als Kunst betrachte. Aber du
definierst, was Kunst ist.
Ich definiere, was Kunst ist, niemand sonst, ja. Immer schon. Also ich Kunst ist das, was auf mich wirkt.
Ja, weil du, ich meine, du kannst es versuchen, es an irgendwelchen messbaren Dingen festzumachen. Also wenn ich mir so anschaue, zum Beispiel die Fotos von Bernd und Hilda Becher, die waren lange unterwegs und haben massenweise dokumentiert, aber das auf eine Art und Weise mit irgendwelchen Hochöfen, die sie in immer gleicher Art abfotografiert haben, die da quasi wirklich so
ich verstehe schon.
So in Industriegenetik so Zeug gemacht haben. Das ist unglaublich, das greift mich total an. Manche sagen, nö, das sind ja nur Dokumentationen. Ich finde, sowas ist hohe Kunst. Also jeder definiert das für sich.
Das finde ich dann aber auch schon wieder Kunst und nicht Dokumentation, was die gemacht haben. Gerade die Arrangements, wenn sie 12 Hochöfen.
Es ist eine hochtechnische Geschichte, weißt du? Das ist
Das stimmt auch.
Da steckt ja eigentlich wirklich nur Technik dahinter. Diese Hochöfen, die müssen so fotografiert sein, dass dahinter nichts stört. Also möglichst irgendwie, wenn da hinten Nebel ist oder wenn da halt freier Himmel ist, dann sind sie alle exakt gerade gleich ausgerichtet. Ja. Dann, ne, das ist einfach erstmal ein technischer Vorgang.
Dann.
Aber was es dann für mich zur Kunst macht, ist eben, das so dermaßen mit allen möglichen Sujets dann, mit Fachwerkgebäuden, mit irgendwelchen Gaskugeln, mit irgendwelchen anderen Industriebauten irgendwie durchzuziehen, das dann immer wieder und wieder zu machen und damit so eine Typologie herzustellen. Finde ich faszinierend.
Da habe ich mich natürlich mit meiner privaten Kunstdefinition jetzt auch in eine Ecke manövriert, in der ich mich jetzt nicht unwohl fühle, aber aus der heraus ich so ziemlich jedes Foto als Kunst betrachten muss, wenn es denn eine Wirkung auf mich hat. Sprich, auch das Foto von der Katze, die nur vorbeiläuft, obwohl das nur eine abfotografierte Katze ist, die zufälligerweise vorbeiläuft.
Und letztendlich hat doch jedes Foto eine Wirkung auf dich.
Nee, viele auch nicht. Bei vielen denke ich einfach nur, es ist ein Gegenstand abgelichtet.
Ja, aber das ist
dessen vorhanden. Wirkung. Ja, aber das meine ich nicht mit Wirkung, sondern ich meine schon
mit Wirkung
nennen wir es mal eine unerhörte Wirkung. Also das mich bewegt. Und so, da läuft eine Katze vorbei, das ist halt, da ist eine Katze vorbeigelaufen. Das nehme ich zur Kenntnis. Das ist so eine Sachlichkeit. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Foto an der Wand hängen von einem Künstler, dessen Namen ich vergessen habe. Tatsächlich, was auch schon krass ist, weil ich das sogar in der Galerie gekauft habe und ich habe seinen Namen vergessen. Der hat in Sao Paulo in der U-Bahn-Station und hier in Berlin am Alexanderplatz in der U-Bahn-Station 24 Stunden lang Videoaufnahmen gemacht und hat dann Fotostreifen gemacht. Ich fotografiere das irgendwann mal ab und schicke dir mal hat dann Fotostreifen gemacht, so Panoramastreifen, wo er nur Leute, die gelbe Sachen anhaben, in die eine Richtung gehen lässt. Nur Leute, die rote Sachen haben, in die andere Richtung gehen lässt. Und davon 30. Also 30 Fotostreifen von Leuten, die immer die gleiche Oberbekleidung, also gleichfarbige Oberbekleidung haben und in andere Richtungen gehen. Das ist ganz witzig gemacht. Das ist halt auch Kunst. Also aus irgendeinem Grund nimmt mich dieses Bild total mit, und ich weiß noch nicht mal warum. Ich habe vergessen, ja, wie der Typ heißt. Super, aber das habe ich auch schon seit 10 Jahren an der Wand hängen, das Bild. Also von
so ein bisschen wie Bechers, ne?
Ja, so ein bisschen. Christo hat 3 Fragen zu Street Photography, die ich auch immer wieder habe. Erst knipsen, dann fragen oder andersrum? Überhaupt fragen oder nicht? Was macht ihr lieber? Rumlaufen und spontan knipsen oder lieber ein Motiv suchen und warten, bis jemand reinläuft? Ich mache keine Street-Fotografie, weil ich ständig an diesen 3 Fragen scheitere. Tatsächlich. Ich habe die Kamera, aber ich denke mir, jetzt machst du mal, jetzt guckst du mal, jetzt läufst du mal rum, jetzt machst du mal Personen, jetzt machst du mal Straßenecken und so. Und jedes Mal denke ich, du kannst doch da hinten die Frau jetzt nicht fotografieren. Und zack, stecke ich die Kamera weg und gehe einen Kaffee trinken. Das kotzt mich an. Ernsthaft. Hilf uns da doch mal raus, Chris.
Danke für die Last auf meinen Schultern. Also mal ganz abgesehen davon, was man darf und was man nicht darf, ganz offiziell.
Ganz abgesehen davon, genau.
Ganz abgesehen davon, ja, es ist, also ich finde es interessant, weil, klar stelle ich mir diese Fragen auch, aber ich bin da mittlerweile auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen abgebrühter, vielleicht ein bisschen, also ich bin ja selber auch immer wieder in Situationen, wo ich fotografiert werde von anderen. Mhm. Entweder merke ich es nicht oder es ist mir egal. Also wir leben jetzt in einer Zeit, es hat noch nie so viele Kameras gegeben wie heute.
Ja.
Die Leute machen ständig Selfies. Oder
darum gibt es auch keine UFOs mehr.
Deshalb gibt es keine UFOs mehr und die Menschheit ist heute zumindest deutlich mehr an Kameras gewöhnt, als sie es jemals waren. Und du, wenn du nicht jetzt gerade mit einer dicken Mittelformatkamera mit einem langen Rohr rumrennst, dann wirst du einfach nicht wahrgenommen. Die Leute haben ihren eigenen Scheiß zu tun. Ne? Die sind unterwegs und die wollen irgendwo hin und die denken an irgendwas und dann ist da eben so ein Tourist mit einer Sigma FP. und den bemerkst du doch gar nicht. Also insofern, die Chance, dass da jemand jetzt irgendwie sofort ausrastet und sagt, oh, Foto machen, du was löschen und was weiß ich, die ist nicht da.
Ja.
Das ist das eine. Deshalb, also die Angst, da jetzt irgendwie angeranzt zu werden, die habe ich nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie verhalte ich mich. Ne? Bin ich jetzt creepy oder bin ich einfach jemand, der sagt, oh, hübsch, klick, weiter.
Ja,
ja.
Ja, oder auch mal, also wenn tatsächlich man gesehen wird, oft hilft es ja auch, einfach freundlich lächelnd fragen, richtig, freundlich die Kamera kurz hochzuhalten und dann wirst du ein Nicken oder Kopfschütteln ernten. Aber trotzdem, und
wenn derjenige dann ein Problem hat, dann wird er schon auf dich zugehen.
Ja. Aber trotzdem, ich tue mich so schwer damit. Mit einem ARD-Mikrofon in der Hand auf Menschen auf der Straße zuzugehen und sie was zu fragen.
Und da bist du wahrscheinlich, da hast du ja sogar eine Legitimation, das zu tun.
Ja, klar. Und selbst da fühle ich mich schon zu übergriffig.
Ja, also das erst fragen oder nicht fragen, ich mache das mal so. Also ich sehe auch jemanden, der irgendwie, was weiß ich, an einem Marktstand irgendwie gerade was verkauft und der hat einen tollen Hut auf und ich sage, oh, das sieht cool aus. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Mhm. Und da kriegst du ganz selten mal eine Abfuhr oder so.
Fragst du denn immer vorher oder wechselt es?
Ja, also wenn ich nicht frage, dann ist das tatsächlich, dann habe ich halt ein Foto und der andere hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und dann mache ich es eher so abhängig von der Nutzung des Fotos hinterher.
Ja.
Ich versuche aber, wenn ich das Gefühl habe, oh, oder ich schaue auf ein Display und sage, oh, das ist aber ein geiles Foto, das könnte ich vielleicht mal für ein Projekt verwenden, für ein Buch oder sowas, dann versuche ich zumindest an die Leute irgendwie nachher nochmal ranzukommen. Das heißt, in dem Fall, wenn ich so ein Gefühl habe, dann sage ich, oh, Entschuldigung, ich habe gerade ein Foto von Ihnen gemacht. Mhm. Hier, schauen Sie mal. Ist das okay?
Ja.
Und dann weißt du relativ schnell, ob das okay ist und dann biete ich den Leuten an, denen das Foto zu schicken. Wenn sie mir ihre E-Mail-Adresse geben, dann schicke ich ihnen eine Kopie davon. Ja, klasse. Hast du eine E-Mail-Adresse? Kannst du hinterher wieder drauf zurückkommen und sagen, Entschuldigung, ich mache da ein Buch. Ihr Foto wäre genau das Richtige für Seite 30. Du kriegst die Erlaubnis.
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ein Freund von mir, der macht auch sehr viel Street-Fotografie und der hat Visitenkarten mit einem Durchschlag. Also er hat tatsächlich Visitenkarte mit Durchschlag, da steht er wirklich drauf, Olaf Dings hat sie gerade fotografiert, ja? Sie sind damit einverstanden, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, muss ich mir echt nochmal von ihm geben lassen, aber es ist so, sie sind gerade fotografiert worden, das macht ihnen nichts aus, das darf auch verwendet werden, auch veröffentlicht werden im Rahmen von Ausstellungen oder Internet, sollte damit Geld verdient werden, werden Sie angemessen beteiligt. Unterschreiben Sie doch mal kurz. Und dann lässt er die Leute auf der Visitenkarte unterschreiben, reißt das Ding ab, gibt denen das und hat dann.
Ist ja geil.
Ist eigentlich eine super Idee. Also
das
Idee,
ist das, ja? Ich meine, das der Fachbegriff ist Model Release. Das ist was ist das auf Deutsch? Freigabe?
Ja, Freigabe.
Also die gibt's ja in 1000 Versionen. Also einfach mal unter Freigabe oder Fotofreigabe oder Model Release mal googeln. Da gibt's jetzt auch nicht irgendwie die fixe die eine Version, die richtige wäre. Ja.
Aber alleine, dass du was hast, wo drauf steht, hier, ne, ich, Holger Klein, gestatte dir, mein Foto zu verwenden, kurz eine Unterschrift runter, finde ich, ja, aber super.
Ich habe das zum Beispiel, wenn ich mein Weitwinkelbuch jetzt anschaue, da habe ich hier diverse Personenfotos drin, die ich natürlich irgendwann mal gemacht habe und überhaupt noch nicht an dieses Buch gedacht habe, weil das hat da noch nicht existiert, noch nicht mein Gedanken. Und dann bin ich dann hinterher eben an die Person rangegangen und habe gesagt, du, ich habe jetzt ein Buchprojekt und du wärst super für dieses Thema, darf ich dieses Bild da reintun? Und dann kriegst du eine Antwort, ja, kein Problem, mach mal. Und gut, da könnte man jetzt ein anwaltlich vorformuliertes Ding nehmen und dann ja dem anderen noch Angst damit machen. Das muss man dann mit sich selber ausmachen, wie tief man das machen möchte oder welches Risiko man eingehen möchte. Mhm. Weil natürlich kann der andere dann sagen, ja, aber du hast mich ja nie gefragt, ob du das auch ins Internet stellen darfst. Du hast nur von Buch geredet. Aber in der Praxis ist mir das echt noch nicht untergekommen.
Ja. Ja.
Und die dritte Frage, die Christo hatte, war, was macht ihr lieber, rumlaufen und spontan knipsen oder lieber ein Motiv suchen und warten, bis jemand reinläuft? Das Letztere.
Ich würde gerne das Letztere machen, komme aber irgendwie immer nur dazu, das Erstere zu machen. Das ist
auch so interessant. Also da hilft natürlich tatsächlich jetzt mal loszugehen in der Stadt, die du entweder kennst oder in der fremden Stadt, mit dem Ziel, solche Bilder zu machen. Dann nimmst du dir mal eine Stunde oder zwei Zeit und dann sagst du, okay, in dieser Straße, da gucke ich jetzt mal, wo sind die coolen Ecken? Wo könnte ich die Umgebung mit einem Menschen verbinden, wo es cool wäre? Mhm. Und dann suche ich mir so eine Ecke und dann hänge ich da mal rum und warte mal und fotografiere Leute, wenn sie vorbeilaufen. Das ist übrigens die Arbeitsweise, die auch ganz viele, also zum Beispiel der Henri Cartier-Bresson, der quasi so als Mitbegründer dieses Street-Genres gilt, der hat das ganz viel gemacht. Der hat sich Ecken gesucht, die er cool fand, und dann hat er da gecampt für eine Stunde oder zwei und hat dann, wenn man sich mal seine Kontaktabzüge anschaut, von irgendwelchen bekannten Bildern, wo dann alle 36 Bilder von dem Film auch noch mit drauf sind, und du siehst halt das eine Bild und dann siehst du 35 ähnliche Bilder, weil er da halt dann so lange an der Stelle rumexperimentiert hat, bis er ein Bild hatte, was ihm dann gefallen hat.
Und da ist es ja auch eigentlich ganz, ganz praktisch, man kann auch immer dieselbe Ecke nehmen oder man sucht sich 10 Ecken, die man immer wieder nimmt, weil oft geht's ja um den Kontrast zwischen Hintergrund und dem, der da vorne langläuft oder steht oder so. Und ja. Letzte Frage für heute und letzte Frage auf dem Zettel. Danach stellen wir die Sendung ein.
Danach brauchen wir neue Fragen, sonst geht's nicht weiter.
Eva schreibt, ich habe immer noch nicht verstanden, und Eva, du bist nicht allein. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob die Makroobjektive so gemacht sind, dass man nur kleinere Distanzen fokussieren kann, oder kann man die auch als Universalobjektive verwenden?
Das Letztere.
Ja, ne? Aber also, warum gibt's die dann überhaupt separat?
Objektive, wenn du ein Objektiv entwickelst, dann hast du immer so ein paar Ziele, die du da verfolgst. Und diese Ziele, die sind manchmal exklusiv. Du hast ein Makroobjektiv ist besonders gut, wenn du nah damit fokussierst. Dann hat es die beste Schärfe und so weiter. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du es nicht auch irgendwie als Porträtobjektiv verwenden kannst. So der Klassiker 50er bis 100er Makro sind tolle Porträtobjektive, weil die in dem Abstand, in dem du Porträts fotografierst, nicht mehr so ganz knackend detailliert scharf sind. Und das ist bei Porträts oft ganz gut, wenn dann die Haut ein bisschen weicher wird zum Beispiel. Mhm. Das heißt, so ein 100er Makro, mein 100er Makro ist gerne mal auf der Kamera, wenn ich Leute fotografiere. So in Porträtsituationen.
Ja.
Weil das echt schöne Bilder macht. Also generell, Makroobjektive sind optimiert dafür, nahe zu fotografieren. Aber die meisten davon, wenn nicht alle, sind auch in weiteren Entfernungen sehr, sehr gut nutzbar.
Kommen wir zur Bilderschau. Fragen für die Fotofragen. Na, auch wenn ihr meint, die Frage wäre schon mal gestellt worden oder sie sei zu blöd oder für wäre eine doofe Anfängerfrage und das ist ja keine Sendung für Anfänger. Doch, das ist eine Sendung für Anfänger, denn ich bleibe hier immer Anfänger, weil ich einfach und außerdem vergesse ich die Hälfte und ne, es gibt keine doofen Fragen. Also stellt sie ruhig. Je öfter man Sachen wiederholt, desto eher merkt man sie sich ja auch. Den Link zum Fragenformular findet ihr auf vrint.de in den Shownotes zur Sendung. Und jetzt kommt die Bilderschau.
Das war
hast du wieder, tatsächlich. Hast du wieder drei Sachen ausgesucht? Hast du nicht? Nee, ich.
Doch, ich habe drei Sachen ausgesucht.
Ja, klar, aber die irgendwas miteinander zu tun haben.
Nee, ja, nichts mehr zu tun. Okay. Aber wegen den Fragen nochmal, das ist, ja. war vorhin keine Lüge, ne? Die Liste ist jetzt leer.
Ja,
das haben wir
schon
lange nicht mehr gehabt, dass wir die komplett leer gemacht haben.
Ja.
Wir haben jetzt tatsächlich Not.
Ja. Das heißt, die nächste Sendung gibt es erst, wenn es genug Fragen gibt.
Das ist jetzt quasi
wie früher beim, was war denn das? War das Taz-Abo? Wenn Sie die Taz nicht abonnieren, erschießen wir diesen Hund.
Korrekt. Dieses kleine Kätzchen.
Das erste Bild kommt von, ach verdammt, Moritz. Es heißt Working Hands. Schwarz-Weiß-Foto. Jemand wischt mit einem, das sieht aus wie ein altes Unterhemd, wie es sich gehört. Nee, das ist ein alter Schlüpper, oder?
Das ist eine alte Unterhose, keine Ahnung.
Also, ne, mit einem Pluten, so haben wir das genannt in meiner Familie, ich vermute, das kommt irgendwie aus Köln, das ist ein Pluten. Da nimmst du einen Pluten und wischst Salat ab. So, und der wischt mit so einem Pluten oder einem Plünnen, kann man auch sagen, eine Fahrradkette ab. Sieht sehr geil aus. Und schöne Schiefenterfe.
Es ist schön. Also ich, und das Ganze noch schwarz-weiß.
Ja.
Ich mag das Bild ganz gerne, weil also es zeigt eine Handlung und damit auch gleich Hände, die diese Handlung begehen, also das Abwischen einer Fahrradkette. Es hat relativ, also die Schärfe ist relativ dünn, das heißt, die Schärfenwurst ist ganz flach, ist eine dünne Scheibe. Und damit wird eigentlich alles erstmal so ein bisschen, ja, man erkennt schon relativ schnell, oh, das ist ein Fahrrad, weil da sind die Speichen rechts. Dann sieht man die Hände, so ein bisschen auch noch Dreck unter den Nägeln. Also hat jemand auch tatsächlich gearbeitet. Dann Pluten. Der Lappen, mit dem das irgendwie abgewischt wird. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Kleidungsstück. Und dann ist mir erst klar geworden, oh, das ist ja die Kette, oder? Und das ist das Fett und so.
Ja.
Und ja, Hände erzählen Geschichten. Hände, die was tun sowieso. Also das mag ich einfach.
Übrigens, super. Ich habe mein Fahrrad hat Scheibenbremsen und stand halt. Ich hatte es tatsächlich geschafft, mein Fahrrad über Winter draußen stehen zu lassen. Dann rostet die Kette so ein bisschen an. Ja, der Winter war ja mild hier bei uns. Dann rostet die Kette so ein bisschen an. Habe ich gedacht, okay, mach's mal schön Öl drauf, damit die wieder läuft. Und habe so ein Spray gehabt, so pft, pft. Und habe es wirklich geschafft. Beim Einsprühen der Kette ein bisschen von diesem Nebel auf die hintere Bremsscheibe kommen zu lassen. Genau, das kannst du nämlich vergessen. Da gehst du neue Klötze kaufen. Nur so als Tipp für alle, die das jetzt hören. Kauft euch nicht so ein Spray, sondern kauft euch einfach irgendwie was, ein Fläschchen, womit ihr das da drauf ölt oder halt mit so einem Lappen macht, wie das auf diesem Foto in der Vrint-Bilderschau zu sehen ist. Mit das, ja, das hat halt überhaupt nichts mehr gebremst. Das war halt so ein Glitsch durch.
Und es gab keinen tödlichen Unfall, Gott
sei Dank. Nein, das nicht. Also schon ätzend. Nächstes Foto, dessen Namen ich nicht weiß, weil ich die Liste weggeklickt habe.
Das nächste Foto ist von Gregor.
Ja.
4x4.
4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Das ist ja schon mal eine billige Propagandalüge. Es ist die Fassade eines Hauses. Sehr. Ja,
Baujahr 62.
Ich würde eher sagen 58, aber ja. 58, also ja, irgendwie sowas, so neue Heimat, ne? So, es sieht nach Westdeutschland aus, nicht nach Ostdeutschland.
Woran machst du das fest?
Ich habe mal in so einem Haus gewohnt. Ich habe in Frankfurt in so einem Haus gewohnt und das ist so typische neue Heimatbauten aus den 50er Jahren.
Okay, also so sieht das aus. Ich find's schön, das Bild. Was mir gefällt, das ist total gerade gezogen, ne? Das ist also so gerade geht's kaum. Es ist ein Ausschnitt aus dem Haus. Man sieht also tatsächlich nur Fenster, beziehungsweise so rechts vier Balkons und an den Fenstern, das sind so ein hohes und ein breites und das ist
ein französischer Balkon, ne? So ein Austritt gibt's da.
So ein kleiner Austritt, genau. Und dann sind an den Fenstern überall so Vorhänge. Das ist so ein bisschen so in der Zeit stecken geblieben, so gefühlt. Und
ich wüsste wirklich gerne, ob das Ost oder West ist. Das wüsste ich wirklich gerne. Ich habe es sofort als Westdeutsch identifiziert. Ich hoffe auf einen entsprechenden Kommentar. Es würde mich wirklich interessieren. Also das piekt mich so an in meiner wie nennt man das denn, meiner nationalen Identität. Das, also ja, wenn es Ostdeutschland ist, bin ich sehr verblüfft.
Lass uns wissen. Ja. Also die Fenster sind mal irgendwann erneuert worden, das sieht man an den Rändern, das ist irgendwann mal rausgebrochen, neu reingemacht worden. Ja, das Einzige, was ich hier gerne hätte, ich meine, das ist so ein Suchbild, ne? Du gehst so durch und suchst nach der Katze im Fenster.
Ja, genau.
Gibt keine.
Aber da unten stehen da Gartenzwerge in dem einen Fenster unten links? Oder was ist das? Nee, Pokale sind das, Pokalsammlung.
Das sind so Pokale und auf einem Fenster steht ein Blumentopf. Manche von den Austrittbalkönchen da haben so ein Blumenkasten, so klassischen Geranienkasten, wie sich das gehört.
Und suchst du wirklich nach der Maus, die Sepp Arnemann in
genau, sowas. Ich suche jetzt irgendwie oder eine Person, die da hinter einem Fenster rausguckt und irgendwie sowas. Ich suche noch so einen Fixpunkt, an den ich zurückkomme. Im Moment finde ich den nicht.
Aber gerade das finde ich geil.
Aber das hat so ein bisschen was von Becher, ne? So
super. Ich würde es mir sofort ausdrucken an die Wand hängen.
Ja, total
klasse.
Das zeigt so einen gewissen Teil von Deutschland, ne? So gefühlt.
Ja. Aber
nur welchen wissen wir noch nicht.
Das ist nur welchen wissen wir nicht, welche Zahl, aber es macht mit mir, was ist Kunst. Ja, sehr berührt, schön. Also das in groß an der Wand sieht sehr geil aus. Weil es halt auch in sich so, obwohl es ein Suchbild ist, ja, du suchst die Maus, ist es total unaufgeregt. Also es hat ja was Beruhigendes in seiner Symmetrie, ne? Es plätschert so vor sich hin, das Bild. Das ist toll.
Tja, das letzte ist von Hendrik, Titel Fernbeziehung.
Das ist ein Bild, das ich nicht verstehe. Was ist denn das? Was
hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Das ist ein Bild, wo du erstmal, ja, ein Schwarz-Weiß-Bild, du siehst vorne eine Person von hinten, die ganz komische Klamotten anhat und seltsamen Hut auf hat.
Ja.
Dann siehst du weiter hinten irgendwie eine Kleiderpuppe, die da steht, so Rollen und Lichter. Und dann habe ich mir
ist
so
das ein Geschichte. Zirkus?
Und dann schaust du mal, dann erkennst du plötzlich, dass das rund ist da unten, dass das eine Manege ist wahrscheinlich. Und dann siehst du auf dem Boden so Schrift und dann siehst du, dass das Scheinwerfer sind, die da irgendwie Dinge anstrahlen. Und dann guckst du dir nochmal die Klamotten von dem in der Schärfe vorne, von der Rückseite des Menschen an. Und dann denkst du, oh ja, das ist irgendwie ein Clown oder so.
Sieht aus wie so ein Steampunk-Helm, den der aufhat.
Oder so ein Steampunk-Clown, moderner Harlequin, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Das ganze Bild hat sehr viel, ich sag mal, in Anführungszeichen visuellen Schmutz.
Ja.
Da hast du Unschärfen, dann hast du Lensflare, links der eine Scheinwerfer, der
Dampf.
Reflektiert sich in der Linse, dann hast du Rauch, Dampf rechts, dann hast du, ja, wie gesagt, das Licht kommt dir entgegen, das heißt, dieses Licht, was links ganz hell ist und Lensflare macht und so Linsenreflektion macht, das strahlt dann auch den Menschen, ich vermute, wie gesagt, dass es ein Clown ist, irgendwie an, dann siehst du bei dem also eine harte Lichtkante, die einfach nur so ein bisschen was definiert. Das Bild habe ich mir erarbeiten müssen. Aber, und dann der Titel dazu, Fernbeziehung, ne, das ist, also kannst du schon da irgendwie sehen, dass da wahrscheinlich irgend so eine Beziehungsgeschichte zwischen Steampunk-Clown und lebloser kleiner Puppe stattfinden wird.
Wenn man mal ein bisschen rechts-links klickt in diesem Flickr-Stream, dann sieht man, dass das irgendwie so ein Varieté-Gedöns ist.
Ah, okay.
So Cirque du Soleil oder so. Ja.
Sowas in die Richtung.
Dann kommst du auch auf die Clowns, okay.
Genau, also das dürfte so in die Richtung gehen. Ja, das fand ich einfach so, weil es halt tatsächlich
erstmal
so komplett wirr daherkommt.
Ja, genau.
Das kommt so wirr daher, aber dann baust du dir so eine Geschichte zusammen und dann wird's immer klarer. Und ja, ich habe das Bild, glaube ich, dann mittlerweile durchstiegen, weitgehend.
Ja.
Dass der Typ so einen komischen Hut auf hat mit Ventilen und Rohren dran und so.
Vielleicht macht das Geräusche.
Vielleicht ist das ein kleiner Motor, der dann so rutter. Genau. Keine Ahnung. Das ist das einzige Mysterium.
Genau.
Ich find's interessant, weil vor allem was die Lichter da machen, also die Lichter rechts, die zwei, die so sternförmige Strahlen haben.
Ja.
Ich glaube, dass die nicht von der Linse kommen, sondern dass diese Scheinwerfer das tun.
Das sind
Diese sternförmigen, strahlenförmigen Dinger, dass es keine Linsenreflexionen sind, sondern dass das tatsächlich die Scheinwerfer sind mit dem Nebel, der da noch ist, irgendwie Kunstnebel. Aber auf der linken Seite, da siehst du
kreisförmigen, großen. Ist voll in die Hose gegangen, das linke große Ding. Ja.
Das ist Absicht.
Ja, natürlich. Also,
Absicht.
Bei mir wäre das halt voll in die Hose.
Ja. Weißt du, interessant, ich habe gerade, also ich muss noch mal kurz auf Sigma zurückkommen.
Schwein!
Das ist keine Werbesendung, tut mir echt leid, wir kriegen hier keinen Cent dafür. Aber ich habe mir diese Ankündigung für die FP angeschaut.
Ja.
Und im Rahmen der Ankündigung haben sie auch neue Objektive angekündigt. Der Sigma kennen wir erstmal ja hauptsächlich von Objektiven. Und die haben jetzt auch tatsächlich eine Serie, das sind so Cine-Objektive, die also eher so für Filmemacher gedacht sind. Und zwar nennen die Serie irgendwie Cine Classic. Und das sind Objektive, die den Look von alten Objektiven nachstellen.
So alte Ariflex oder so.
Und zwar haben die da teilweise mit Absicht, also eine Firma Sigma, die eigentlich dafür da ist, gute Objektive zu machen, machen tatsächlich jetzt eine Objektivserie ohne Vergütung. Also, dass die einzelnen Linsen nicht entspiegelt sind, dass du ganz bewusst solche Reflexionen machst.
Ach, ich weiß ja nicht.
Lass das mal einfach so im Raum stehen. Ich kann es auch noch nicht genau einordnen.
Ja, das, weißt du, was das erste Wort, was ich im Kopf habe, war artsy-fartsy.
Aber du siehst natürlich Filmemacher, die ganz bewusst solche Objektive suchen, die dann adaptieren und da irgendwie lange brauchen, bis sie das Richtige gefunden haben, was genau diese Stimmung, diese Reflexion macht. Irgendwie gehören nämlich diese Lensflares da links, gehören irgendwie dazu für mich.
Ja. Ja, weil die siehst du auch, wenn du da sitzt. Weil du in solchen Situationen immer irgendwie sitzt, dass irgendein Scheinwerfer mal dich blöd blendet und sowas. Also das ist jetzt alles, was du auf dem Foto siehst, ist nicht ungewohnt für die Situation, in der du da bist, wo das Foto ist.
Richtig.
Ja.
Also Dreck im Bild, will ich damit nur sagen, ist vielleicht nicht immer das Schlimmste oder Schlechteste, ganz im Gegenteil.
Einreichungen zur Bilderschau gibt's ebenfalls einen Link auf vrint.de in den Shownotes und damit sind wir am Ende der Sendung.
Sind wir ja.
Mein lieber Chris, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.